In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Special-Folge vom 42 Film-Podcast. Wir sind absolut in Oscar-Stimmung. Mit dabei Marcel, guten Tag.
Oder bei der Timon, hallöchen. Ja, das ist heute eine ganz besondere Zeit wieder, Timon. Es ist wieder Oscar-Season, beziehungsweise die ist ja eigentlich jetzt, also wir leiten das Ende der Oscar-Season ein, weil wir meistens die Letzten sind, die irgendwas zu diesem Thema dazu beitragen. Und wir haben uns heute mal dazu entschieden, mal nicht die Allerletzten zu sein, sondern ein bisschen im Voraus hier was zu machen.
Ja, so ein bisschen. Kleiner Disclaimer, das Ganze ist irgendwie ein bisschen sehr spontan entstanden. Also die Folge kommt am Dienstag, nicht wie am Montag. Wir nehmen aber auch am Dienstag auf. Also wir haben es gestern nicht geschafft, deshalb heute einen Tag später. Die Oscars waren ja von Sonntag auf Montag. Die Folge, die eigentlich kommen sollte, die haben wir auch schon aufgenommen. Die werden wir jetzt eine Woche schieben. Also wundert euch nicht, wenn manches vielleicht nächste Woche noch ein bisschen komisch klingt oder nicht so ganz zugeschnitten werden konnte, wie wir das noch machen werden. Aber wie gesagt, wir nehmen das jetzt zeitversetzt auf, damit wir jetzt aktuell sind und nicht eine Woche völlig hinten dran hängen. Die Folge, die jetzt eigentlich kommt, kommt dann nächste Woche und dann sind wir wieder aktuell. Dann gibt's auch wieder Spiele und dann gibt's auch wieder Bestenliste und so. Heute reden wir über die Oscars.
Ja.
Weil wir einiges zu reden haben und wollen, machen, tun, und ich glaube, es wird sehr, sehr cool, auch wenn es für manche vielleicht ein Special-Thema ist.
Ich finde es auch super spektakulär immer noch, dass wir das in der Folge erst festgestellt haben. Also in der nächsten Folge merken wir, während wir aufnehmen, dass wir die Oscars völlig, also wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie so diese ganze Verschiebung da stattfindet, ne? Also wir nehmen so donnerstags die Folge auf und sagen so, ja, ach ja, die Oscars sind ja Sonntagnacht und denken so, oder warte mal, unsere Folge kommt erst Montag, dann kommt ja die Oscar-Folge danach die Woche erst Montag, dann sind ja 8 Tage vergangen. Ja, egal, wir haben uns jetzt einfach dazu entschieden, ich denke, das ist eine gute Lösung. Und falls ihr uns auf Instagram gefolgt seid, dann habt ihr sogar gestern von uns oder von mir jetzt eine Info gekriegt über die Story, dass die Folge erst heute kommt.
Sehr gut.
Also auch super interaktiv hier wieder, ne? Also falls euch gestern gefragt habt, was soll die Scheiße, machen die jetzt schon wieder 4 Jahre Pause. That is the way to go. Naja, gut.
Wir können ja auch mal direkt reingehen, denn du hattest mir ja auch noch geschrieben, beziehungsweise ich hatte die Idee gepitcht und da meintest du, ja, ist gerade ein bisschen schlecht, weil du die Oscars tatsächlich live geguckt hast. Also du warst ein bisschen fertig, aber du hast es komplett auf dich genommen und dir das ganze Ding 8 Stunden live reingezogen.
8 Stunden und 10 Minuten, ja. Ja, aber mache ich jedes Jahr. Ich liebe das einfach. Also, ich weiß nicht, die Show kann noch so scheiße sein, aber ich sitze trotzdem da wie ein kleiner Junge und freue mich einfach, dass die Oscars gerade laufen.
Ja, geil.
Du ja aber nicht so, ne?
Doch, also ich habe sie einmal live geguckt. Ich muss aber leider sagen, auch beim Thema Super Bowl oder so, ich würde das gerne öfter machen, aber ich weiß, ich bin dann halt Matsche, mein Schlafrhythmus ist dann kaputt und das ist mir leider nicht wert. Ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt eingeschlafen tatsächlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Timon, komm, eigentlich ist es doch egal. Aber ich habe das Gefühl, es betrifft uns schon ein bisschen, weil ja auch der deutsche Film Im Westen nichts Neues ja für 9 Oscars nominiert war. Und ich mir dachte, ey, wenn wir jetzt so ein bisschen was gewinnen können, dann ist das potenziell ein richtig guter Schritt in eine Richtung, wo mehr gute deutsche Filme produziert werden können. Weil man sieht,
und ein wichtiger Schritt auch.
Ja,
ne?
Genau. Also mein Ziel ist ja, möglichst viele gute Filme zu sehen. Und das geht ja nur, wenn möglichst viele gute Filme rauskommen. Und das geht halt nur, wenn irgendwie Geld da ist und Aufmerksamkeit auch auf unserer Produktionsbranche. Und deshalb hoffe ich immer, dass Filme ausgezeichnet werden, die dafür sorgen, dass wir das weiterhaben werden. Und da mit diesem Gefühl bin ich eingeschlafen.
Ja. Und mit, also ich sag mal, mit dem Gefühl bist du auch zu Recht eingeschlafen, weil ich meine, wir haben ja über die letzten Folgen, die letzten Wochen, haben wir ja schon diverse Filme besprochen, die bei den Oscars nominiert waren. Teilweise nur angeschnitten, weil nur du einen Film gesehen hast oder nur ich einen Film gesehen habe. Das werden wir heute ein bisschen auflösen. Also wir werden heute auch viel über die Filme reden natürlich, die da nominiert waren und wer gewonnen hat und wieso und etc. Aber man muss wirklich einfach sagen, und damit gehe ich mal voll rein und auch allgemein zu den Oscar, zu der Veranstaltung als solches. Junge, also ich habe irgendwie gefühlt selten so eine fantastische Verleihung gesehen. Also die Filme, die da nominiert waren, waren heftig gut. Also die Konkurrenz hat wirklich abgeliefert. Das war wirklich ein schwitziger Kampf. Also da hätte alles passieren können aus meiner Sicht. Mhm, ja. Und auch die Verleihung als solches. Also Jimmy Kimmel als Moderator, der hat das so sanft wegmoderiert. So, normalerweise sind die Hosts bei den Oscars immer gestresst. Das siehst du denen an, weil es halt echt ein undankbarer, beschissener Job ist, einerseits halt Entertainment für die Leute vorm Fernseher zu machen und gleichermaßen komplett Hollywood vor der Nase sitzen zu haben und keine Witze irgendwie auf Kosten irgendjemanden da zu machen, wo es dann schiefläuft oder weiß der Geier was. Aber das war wirklich super chillig, ne? Also wirklich schöne Verleihung, muss ich sagen.
Sehr schön. Wir haben auch im Vorhinein, damit es ein bisschen spannender ist, getippt. Marcel hat eine Tabelle erstellt und wir durften da tippen, wo wir glauben, wer da gewinnen wird. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Wir können mal ganz kurz sagen, wer die großen Nominierten waren, damit wir immer so einen Überblick haben. Am meisten nominiert war Everything Everywhere All at Once mit 11 Nominierungen. Ich glaube, wir werden gleich über die einzelnen Filme noch so ein bisschen reden.
Genau.
Im Westen Nichts Neues hatte 9 Nominierungen. Banshees of Inisherin hatte 9.
Das ist immer dasselbe, ja.
Elvis hatte 8 Nominierungen, die Fabelmans, also die quasi Fassbiografie über Steven Spielberg, hatte 7. Top Gun Maverick, der Flugzeug-Fight-Film mit Tom Cruise, hatte 6. Tar über eine Pianistin, gespielt von
Ken Blank.
Dirigentin.
Dirigentin war es.
Genau. Hatte 6. Black Panther, Wakanda Forever, hatte 5. Avatar, Way of Water, 4. The Whale mit Brendan Fraser in der Hauptrolle, 3. Heißt der Fraser oder Fraser?
Fraser.
Okay. Babylon, Rausch der Ekstase. Da geht's um ja so die damalige Zeit der Film, des Old Hollywoods, glaube ich, ne?
Die goldenen 20er, 30er, genau.
Genau,
ja.
Mit, wie heißt die? Margot Robbie hat da mitgespielt. Brad Pitt. Genau. The Batman hat 3, Triangle of Sadness hat 3, Die Aussprache oder Woman Talking heißt er, glaube ich, im Englischen. Oder Woman Talking 2 und Living hat auch 2. Das waren so die meistnominiertesten.
Jo, und da gehen wir gleich mal einfach, also ich würde es einfach so machen, ich weiß nicht, hatten wir das damals auch so gemacht, so ähnlich? Ich würde sagen, wir suchen uns abwechselnd eine Kategorie aus.
Ja.
Und dann quatschen wir drüber. Was ich aber überlegt hatte, da kannst du jetzt gerne deinen Senf zugeben, sollen wir einfach mit Best Picture anfangen, weil ich glaube persönlich, jeder weiß schon, wer Best Picture gewonnen hat. Weil alle anderen Kategorien kann man noch so sagen, okay, keine Ahnung, wer jetzt im Schnitt gewonnen hat oder im Writing oder weiß auch immer. Aber Best Picture ist, glaube ich, klar. Und da können wir auch direkt mal schon mal über die wichtigsten Filme überhaupt sprechen, die auch oft nominiert waren teilweise. Bist du da d'accord mit oder
können wir gerne so machen.
Anders anfangen?
Nee, auf jeden Fall. Cool.
Dann lass uns doch mal reinstarten. Wir haben jetzt, also ich habe persönlich zu jeder Kategorie aufgeschrieben, wer gewinnt, also was glaube ich, wer gewinnt, B, wer hoffe ich, wer gewinnt und C, wer hat wirklich gewonnen. Das sind so bei jeder Kategorie die drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Du hast, glaube ich, nur getippt und wer gewonnen hat. Aber kannst ja auch drüber reden, wen du gehofft hast, wer gewonnen hat. Und ich starte mal rein, wer ich geglaubt habe, wer gewinnt. Mhm. Jeder von uns kriegt einen Punkt, wenn er richtig getippt hat.
Ja.
Ich habe geglaubt, Best Picture gewinnt tatsächlich All Quiet on the Western Front. Habe ich wirklich gedacht.
Hast du? Okay. Das war dein Kreuz in der Liste, wo du eins gesetzt hast.
Es ist aber nicht der Film, den ich gehofft habe, natürlich. Aber lass uns doch gerne direkt mal darüber reden, weil es ist die große deutsche Hoffnung bei den Oscars dieses Jahr gewesen. Mhm. Und du warst ja vor Wochen schon also begeistert, bis der Arzt kommt. Ich bin ja Thema Kriegsfilm nicht so im Ding drin, habe aber das Original aus den 30ern damals gesehen. Was sollen wir dazu sagen? Möchtest du noch mal kurz anschneiden, was deine Feelings dazu waren?
Ja, es war ja so, dass ich den damals geguckt hatte, ohne den groß auf dem Schirm zu haben. Also ich dachte, deutscher Film und so, sieht sehr gut aus, gucke ich mir an. Und ich war ja wirklich sehr, sehr begeistert davon. Ich habe gesagt, ich sehe ihn ein bisschen schlechter als 1917, aber ich fand ihn trotzdem, also er hatte sehr, sehr viele Stärken, die über die paar Schwächen gut hinweggetäuscht haben. Weil diese Side-Story mit den Verhandlungen da mit Daniel Brühl, das brauchte ich nicht unbedingt. Aber es war ein sehr immersiver Film. Also von Punkt 1 hat er mich oder so, es gibt ja diesen kleinen Kipppunkt, wo die Jungs dann im Kriegsgebiet ankommen und ab da hat der Film mich. Dieses absolute, der Krieg ist so unfassbar scheiße. und vielleicht als junger Mann im wehrfähigen Alter noch ein bisschen mehr, dass ich mir immer dachte, boah, ey, ich bin so froh, dass ich hier nicht stehen muss und diesen Krieg kämpfen muss und mein Leben so sinnlos wegwerfen muss. Ich fand die Kamera grandios, das hatte ich damals auch gesagt, dass ich meine, er wird mindestens auch für beste Kamera nominiert. Bin ich sehr froh, dass ich das predicted habe. Ich fand den Sound sehr cool, ich fand die schauspielerische Leistung auch sehr, sehr gut von dem, oh Gott, wie hieß er? Kamera? Wie hieß er denn?
Was, Felix, bei der Kamera?
Nee, Felix Kamera, war das nicht der Hauptdarsteller?
Ja, okay, ich weiß nur noch, dass er Felix hieß, der Hauptdarsteller meinst du, ne?
Genau, warte mal, ich guck mal. Felix Kamera, genau, ja. Das war wohl sein erster Film.
Ja, das war sein allererster Film, das hat er auch auf der Bühne gesagt.
Ja.
Als der mal, ja gut, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber dass der Film mindestens einen Oscar gewonnen hat, ist keine Überraschung. Ja.
Ich war aber der Meinung leider, dass ich dachte, okay, der wird für viele nominiert, aber das wird ein Tag, wo der nichts abräumt, außer vielleicht besser internationaler Film. Aber so die große deutsche Enttäuschung, ja, es ging wieder alles nach Hollywood, fertig. So, deshalb habe ich nicht auf den getippt, auch wenn ich es ihm natürlich gewünscht hätte. Ich habe auf Everything, Everywhere, All at Once getippt.
Ah, weil, da hast du deinen ersten Punkt, ey.
Ja. Schreibst du das auf? Okay. Oder?
Schreibst du das auf? Das ist ganz wichtig, das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Du hast im Vorhinein gesagt,
wir spielen das. Ja, ist okay, ich schreib's auf, pass auf, ich schreibe jetzt hier Timon, Doppelpunkt 1, Marcel 0.
Okay, lass mich kurz sagen, ich hatte mir den auch einen Tag vorher angeguckt, also am Sonntag dann noch.
Ja.
Und ich fand, Im Westen nichts Neues hat mich mehr bekommen, muss ich sagen. Ich habe den nicht als besten Film gesehen. Ich habe aber gedacht, dass er gewinnen wird, auch weil er im Vorhinein so einen Bass erzeugt hat und so viele andere Preise gewonnen hat und so. Und dann dachte ich, ja, die werden das wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie an Elvis oder so geben. Und dann habe ich doch auf ihn getippt.
Ich find's super spannend, dass du All Quiet on the Western Front besser fandest, aber auf Everything Everywhere getippt hast und ich genau umgekehrt. Also mein Favorit war Everything Everywhere All at Once. Also es war mein Film des Jahres letztes Jahr und das war meine große Hoffnung, aber ich habe realistisch gedacht und dachte mir, okay, der wird mit Sicherheit eher in den kleinen Kategorien viel abräumen, war so meine Vermutung. Und All Quiet on the Western Front, das ist halt so, ich kann jetzt auch mal kurz drüber berichten, weil ich habe ihn ja jetzt auch endlich mal gesehen.
Mhm.
Gezwungenermaßen. Eigentlich wollte ich den ja gar nicht gucken, weil, wie gesagt, ich weiß, was passiert in dem Film durch das Original und war jetzt nicht so erpicht, mir das nochmal zu geben. Aber man muss wirklich sagen, also der Film fängt an und du denkst dir so, das wurde in Deutschland produziert. Das ist ein deutscher Film. Und es ist von dem Production Value her, wenn man jetzt mal vom Blut-CGI absieht, was komplett scheiße aussieht, muss ich sagen, also da sieht einer aus, hätte einer mit keiner mit Paint drüber gemalt, wenn da jemand Blut ins Gesicht gespritzt kriegt. Aber der Rest optisch, alter Verwalter. Also da muss man wirklich den Hut ziehen und sagen, bitte, bitte, liebe ganzen Förderungen und Streaming-Anbieter, investiert wieder in Deutschland.
Ja.
Weil es gibt so viele talentierte Filmemacher, Schauspieler, Komponisten etc. pp. Also alles, was da so drumherum passiert ist, ist wirklich großartig. Die Story an sich, muss ich sagen, also das ist halt auch eine Sache, die mir bei den Oscars ein bisschen aufgestoßen ist. Die Sache an sich ist echt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Jetzt nicht im Film selber, sondern bei den Oscars. Natürlich freuen die sich alle, dass sie gewonnen haben, etc. pp. Aber wir reden hier immer noch A, über ein Remake und B, über einen Weltkriegsfilm. Und beides wurde in keinster Weise mal nur angeschnitten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass man auf der Bühne steht und mehrere Oscars entgegennimmt und nicht einmal mal sagt, was dieses Thema für die Person bedeutet hat. Ne, das fühlte sich dann eher so an, so, yo, okay, war eine easy Nummer, wir machen jetzt einen Weltkriegsfilm aus Deutschland, okay, es war klar, dass wir gewinnen. So fühlten sich zumindest diese Übergaben der Oscars an. Aber ansonsten hat der Film aus meiner Sicht hier und da doch zu Recht gewonnen.
Ja.
Da werden wir wahrscheinlich zu den einzelnen Unterthemen gleich nochmal drüber sprechen, wo das ist, weil macht jetzt keinen Sinn, einmal alles zu besprechen.
Man muss aber auch sagen, oder führ den Gedanken erstmal zu Ende.
Ich wollte einfach nur abschließend sagen, ich habe viel weniger erwartet. Die Wertung bei mir hat es aber natürlich wieder ein bisschen gedrückt durch. Ich habe mich wirklich durch den Film gequält. Ne? Also muss man einfach sagen, bei 1917 konnte ich das noch so ein bisschen ausblenden, muss ich sagen. Da hattest du ja diese Heldenreise, die da im Prinzip passiert ist. Bei All Quiet on the Western Front verfolgst du deutsche Soldaten und diese ganze deutsche Geschichte hinter dem Krieg und diese ganze Dramatik. Und dann ist da der General, der die kurz bevor die Uhr 11 schlägt, nochmal da ins Loch schickt. Und ach, Alter, das ist ganz, ganz schlimm für mich.
Ja, ja. Aber das wussten wir ja, dass das ein großes Problem ist von der Thematik her für dich einfach.
Ja, ja, ja. Also ist jetzt keine Überraschung gewesen, aber trotzdem muss ich sagen, ich habe weniger erwartet. Ich fand 1917 auch in aller Hinsichten viel, viel besser. Aber der Film war zu Recht nominiert. Also da muss ich dir doch in gewisser Weise noch mal rückwirkend recht geben.
Und was man sagen muss, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wie teuer der war. 20 Millionen hat er gekostet. Also
nur 20?
Ja, es ist ein bisschen traurig, dass erst Netflix kommen muss, um da mit Geld drauf zu werfen, damit sowas überhaupt produziert werden kann. Weil das ja offensichtlich möglich ist. Also zum Vergleich, Red Notice damals hat 160 Millionen gekostet.
Ja, aber wahrscheinlich wegen den Hauptdarstellern.
Ja, aber du kannst
wahrscheinlich die Hälfte von dem Geld eingesteckt.
Du kannst 8 Filme wie Im Westen nichts Neues dafür produzieren.
Ja, ja, ja.
Ey, und dann macht das doch Netflix. Dann nehmt doch und dann oder lass ihn 30 Millionen kosten und haut jeden Monat so einen Brecher raus, anstatt da irgendwie so eine Scheiße zu fördern. Ihr könnt das doch.
Ja, das ist es halt auch einfach, ne? Bitte, bitte, bitte unterstützt mal wieder deutsches Kino. Ey, die 20er, 30er Jahre waren die Ur-, also die goldenen Zeiten des deutschen Films. Wir waren, also ich will jetzt nicht mit wir und deutschen Stolz oder Nationalismus oder was auch immer irgendwie kommen, aber es fühlt sich schon geil an, wenn du bei den Oscars nominiert bist mit einem Film, wo du stolz drauf sein kannst, dass der aus deinem Land kommt, ne? Und die deutsche Filmkultur, und ich meine, ich auch als hoffentlich angehender Filmemacher, will halt auch einfach, dass deutsche Filmkunst wieder da ist, wo sie mal war und mal wieder da hinkommt. Und es gibt super viele kreative Leute bei uns im Land, die mal out of the box arbeiten. Und es muss nicht jedes Mal Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger sein, die bei Jimmy Fallon da auf der Couch sitzen.
Ja, dieses Förderprinzip ist in Deutschland halt absolut broke. Deshalb, wie gesagt, also es kann, glaube ich, nur Netflix oder so sowas machen.
Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt dadurch mehr Kriegsfilme kommen, sondern eher mehr allgemein mal. Aber naja, wir werden sehen. Aber lass uns doch mal kurz über den eigentlichen Gewinner sprechen.
Ja.
Gewonnen hat ja Everything, Everywhere, All at Once, mein Favorit.
Lass mich kurz die Kurzzusammenfassung vorlesen, damit die Leute auch abgeholt werden.
Das reicht, weiß ich nicht.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch nicht helfen. Aber eine alternde chinesische Einwanderin wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in dem sie allein die Welt retten kann, indem sie andere Universen erkundet, die mit den Leben verbunden sind, die sie hätte führen können.
Multiversum, ja. Bruder. Ja. Multiversum. Ey, ich sag die ganze Zeit, das kann was werden. Und es
nein,
ist was geworden.
Nein.
In dem Film zumindest.
Ja.
Doch, du kannst doch wohl nicht sagen, dass in dem Film das nix ist.
Es ist absolut traurig, dass der beste Multiversumsfilm nicht Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist oder irgendwelche anderen Marvel-Multiversumsfilme. Da müssen also zwei Dudes kommen und eine chinesische Schauspielerin und da so ein Brett abliefern. Ich habe ihn mir dann angeguckt. Also
ja.
Ich muss sagen, du warst ja völlig begeistert. Du hast ja gesagt, oh, das ist der beste Film aller Zeiten.
Ich liebe den Film. Ja, ja, ja.
Ich hatte natürlich auch hohe Erwartungen. Mich hat er am Anfang nicht so ganz bekommen. Er ist ja so eher gedrittelt, kann man sagen, in der Struktur. Und es geht es sind sehr viele filmische Kniffe drin, wo du denkst, so, ey, krass, geil, dass die das da reingepackt haben. Also, wenn man Film mag und liebt, dann finde ich sehr schön zu sehen, was die alles an Elementen ausgepackt haben. Einfach nur, weil sie es können.
Ja.
So, ne?
Ja.
Das war jetzt für mich unterhaltsam, aber das hat mich nicht so richtig emotional gecatcht. Weißt du? Ich habe mir das angeguckt und gedacht, so, okay, Im Westen nichts Neues, hatte mich sofort. Und das gucke ich mir halt gerne an. Ich fühle mich gut unterhalten, aber da fehlt so ein bisschen das Mehr für die Oscars. Ich habe nicht ganz verstanden, oder es ist halt auch kein typischer Oscar-Film. Und dann
absolut nicht. Es ist überhaupt kein typischer Film.
Ja, also, genau. Aber dann kam das zweite Drittel und da hat er mich halt emotional gepackt. Weil
ach
da
so, okay,
diese, ja. diese Mutter-Tochter-Beziehung aufgebaut wird, diese Verbindung von ihr zu ihrem Ehemann, wo die Ehe eigentlich nicht gut läuft. Und wenn sie dann in alternativen Universen unterwegs ist und sieht, so hätte es auch sein können. Aber vielleicht denkst du, vielleicht will ich das gar nicht so. Vielleicht ist das, was ich gerade habe, schon ganz gut so. Oder auch die Beziehung zu ihrer Tochter noch mal überdenkt. Da hat der Film mich richtig bekommen, weil er, glaube ich, jedem was mitgeben kann. Ne? Und jede Figur was ist oder was verkörpert, womit man sich identifizieren kann. Sie, die irgendwie so sehr unzufrieden ist mit ihrem Leben, die denkt, ja, guck mal, wir haben hier diesen ollen Waschsalon und Stress mit dem Finanzamt, das könnte so toll irgendwie sein, ich könnte auch Filmstar sein oder sowas. Ja. Ne, die Tochter, die eine ganz komische Verbindung zu ihren Eltern hat, weil die nicht damit klarkommen, dass sie eine lesbische Beziehung hat, der Mann, der unglücklich in der Beziehung ist und so. Und wenn man dann aber überlegt, so, okay, es könnte auch alles ganz, ganz anders geworden sein, ein Gedanke, den ja irgendwie jeder schon mal hatte, dann kriegt er mich emotional wieder sehr, fand ich sehr, sehr schön. War trotzdem sehr, sehr wirre teilweise oder da drüber auch. Also wenn sich irgendwie mit Dildos gekloppt wird oder mit Hotdog-Händen oder sowas. aber alles in allem fand ich ihn gut. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, aber er hatte mich. Also es war nicht so eine tiefgreifende emotionale Verbindung wie zum Beispiel bei Im Westen nichts Neues.
Ja, das aber ist ja auch genau jetzt so, ne? Also genau, das ist es halt einfach. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade meinst, genau das ist der Knackpunkt, wo du übers Objektive hinausgehst und in genau. die Subjektivität gehst.
Ja.
Also objektiv ist All Quiet on the Western Front guter Film, subjektiv hat er mich nicht abgeholt und genauso, also was heißt nicht abgeholt, ne? Aber umgekehrt ist es ja dasselbe, weil ich, und das deswegen liebe ich den Film halt einfach, mich fasziniert an diesem Film genau das, dieses Weirde, dieses Kreative, diese Ideen, die da einfach aus dem Nichts kommen. Am besten funktioniert der Film halt einfach, wenn du nichts weißt. Ich bin damals ins Kino gegangen, ohne einen Trailer zu gucken. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich saß im Kino und dachte mir, was ist das? Und ich hab's nur geliebt. Ich habe jede Sekunde aufgesaugt. Ich hab gedacht, so das. Warum gibt's nicht sowas öfter? Weil es ist so kreativ, es ist komplett was anderes, was man noch nicht gesehen hat. Diese ganze Thematik super toll umgesetzt, die Darsteller mega geil. In jeder Szene oder in jedem Moment, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich alles gesehen, kommt wieder was anderes. Mhm. Ne? Wie du schon sagtest, in der nächsten in der einen Szene passiert das und du denkst, ja, kann doch wohl nicht wahr sein. Oder macht das plopp und auf einmal haben die Hotdog-Hände. Und ich denke mir, what the fuck? Also es ist halt leider durch die Oscars-Netz und die ganzen Preisverleihungen, habt ihr natürlich jetzt auch schon viel gesehen, bevor ihr den Film vielleicht gesehen habt. Aber ich glaube, dennoch wird er sehr, sehr gut abschneiden. Und ich glaube, im ersten Akt wird genau mit dem Thema gespielt. Also man geht
genau,
ja.
Genau, der erste Akt ist, glaube ich, einfach ist für Spaß. So.
Ja, ja, nee, weil ich finde, der erste Akt, die wissen, dass der Film relativ schnell in der Öffentlichkeit als Überraschungshit gilt. So. Ne? Also zumindest fühlt sich das so an, nicht als Überraschungshit, sondern ich meine, dass da halt viel Weirdes passiert. Und wenn man in den Film reingeht, erwartet man genau das, ja? dass da halt irgendwas passiert, was man so noch nicht gesehen hat. Und im ersten Akt passiert halt einfach fast nichts. So, da denkst du so, bin ich im richtigen Film eigentlich so? Was ist?
Ja, ich dachte auch, okay, das ist jetzt cool anzusehen, effekttechnisch, ja. Ne? Also Choreografien waren cool, Kampfszenen waren cool, die Ideen waren cool. Aber so inhaltlich passiert da jetzt die erste Stunde nicht so viel.
Also es ist wie bei einer Achterbahn einfach, ne? Bevor bergauf geht, musst du halt erstmal zu dem Punkt fahren, wo es bergauf geht. Und da denkst du ja auch noch so, boah, also zumindest ist es eine Dunkelachterbahn, wo du nicht siehst, wann es hochgeht.
Mhm.
Und auch nicht, wie viele Saltos und Schrauben und was auch immer da auf dich zukommt. Und deswegen, also der Überraschungsfaktor hat mich einfach begeistert und alles drumrum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr man sich mit der Machart des Films, da gehen wir gleich auch noch ganz viel drauf ein, mit der Machart des Films und dem, was da hinter den Kulissen passiert ist, beschäftigt, desto mehr fängst du an, diesen Film zu lieben und die Menschen dahinter zu lieben. Und genau das macht den Film einfach so besonders und auch die Oscar-Verleihung dieses Jahr sehr, sehr besonders, finde ich persönlich.
Hast du, ganz kurze Frage, hast du den auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Ich habe ihn leider damals auf Englisch im Kino gesehen. Habe ich ja erzählt, dass ich da das erste Date mit meiner Freundin hatte, was auch sehr speziell war, muss man mal sagen. Oder nee, es war das zweite, aber ist auch egal. Ja, aber ich habe den hier als Mediabook liegen.
Aber warum denn leider? Also
ja, ich guck die halt lieber auf Deutsch. Also ich bin wirklich rausgegangen aus dem Film, dachte mir, boah, ich hätte den schon gerne im Originalton gesehen. Aber er lief damals halt nur auf Deutsch in dem Kino.
Nee, weil du hast gerade gesagt, auf Englisch, glaube ich, oder? Habe ich mich verhört? Du hast gesagt, ich habe den leider auf Englisch geguckt.
Nee, warte, ich habe den auf Deutsch geguckt, dann habe ich mich versprochen, wenn ich das gesagt habe. Ja, also ich habe ihn auf Deutsch geguckt, hätte ihn lieber auf Englisch geguckt, aber ich werde ihn auf jeden Fall demnächst nochmal nachholen. Ich habe, wie gesagt, das Mediabook hier liegen und den Film kannst du, glaube ich, auch mehrmals gucken. Ich glaube, der wird nicht langweilig.
Ich habe den nämlich auf Englisch geguckt, weil ich dachte, das hilft vielleicht, um die schauspielerische Leistung besser bewerten zu können.
Ja. Lass uns doch nochmal kurz über die anderen, die halt jetzt nicht gewonnen haben und nicht von uns in den Himmel gelobt wurden gerade, kurz anschneiden, damit man mal schon mal einen Überblick hat, was jetzt so auf uns zukommt in den anderen Kategorien. Ich habe jetzt hier Avatar The Way of Water.
Ja, den hatte ich nicht gesehen. Ich weiß sehr viel. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die drin waren, die quasi mir alles erzählt haben, was passiert. Ja, habe ich jetzt auch nicht so vorne gesehen. Also
mich wundert es, dass er für Storywriting nicht nominiert war eigentlich. Das sind so fantastische Geschichten, die da erzählt wird, dass man, ja, also ich sag mal so, dass der einen Oscar gewinnt, war mir eigentlich fast schon klar, und dass er nominiert wird, war mir auch fast schon klar. Aber ich finde, ich bin, also nicht mal James Cameron war vor Ort. James Cameron ist nicht mal gekommen.
Wurde ja ein bisschen gesagt, so, weil er vielleicht auch nicht als bester Regisseur nominiert war. Aber
ja, das, ich weiß es nicht. Also ein Gag von Jimmy Kimmel ist mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben. Er meinte, sowohl Tom Cruise als auch James Cameron sind nicht zu den Oscars gekommen. Die beiden, die eigentlich uns seit Monaten in den Ohren liegen, dass wir wieder ins Kino kommen, kommen nicht ins Theater halt. Ja. Fand ich wirklich sehr witzig. Aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt private Umstände waren oder ob der wirklich bockig war, dass er nicht nominiert war. Aber das zeigt für mich halt auch schon so ein bisschen den, also wenn es jetzt wirklich war, dass er nicht nominiert war für Best Director oder Best, beste Regie halt, das kleine, bockiges, kleines Kind. Also wie gesagt, ich kann James Cameron, der hat schon was auf dem Kasten, aber ich weiß auch nicht. Persönlich muss ich sagen, also auf rein menschlicher Ebene weiß ich nicht, ob das... Naja.
Dann hatten wir Top Gun. Ich habe den jetzt auch nicht als besten Film gesehen. Also,
hast du den gesehen? Hast du den geguckt?
Nee, ich habe den nicht geguckt, aber...
Ich auch noch nicht.
Aber gut, ne, wir wissen ja ungefähr, worum es geht. So, ne?
Ich werde den noch mal nachholen, weil die Oscars haben mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Ich habe Top Gun 1 angefangen, aber habe aufgehört, weil ich hatte keinen Bock mehr. Ich war einfach nicht in der Stimmung für einen Militär-Flugschulen-Film. Da war mir dann in dem Moment, aber
ja, dafür war die Konkurrenz auch einfach zu stark. Nämlich zum Beispiel Banshees, also waren wir ja beide drin, fand ich echt sehr, sehr cool. Und ich dachte auch, vielleicht wird das einer, der auch so ein bisschen den Abend übernehmen könnte, weißt du? Aber wir gehen ja gleich noch drauf ein, in den anderen Kategorien. Aber ja, der ist es in dem Fall ja auch nicht geworden.
Nee, bester Film ist er nicht geworden, genauso wenig wie Elvis. Du hattest mich gefragt, gucken sollst. Ja, also ich hatte den gesehen und... Es gibt auf jeden Fall bessere Musikfilme, der ist jetzt nicht schlecht. Also wenn ihr Elvis-Fan seid, dann guckt den euch mal an. Ich glaube, der könnte ganz nett sein. Aber alleine durch die wirklich weirde Maske von Tom Cruise und den wirklich extrem anstrengenden Schnitt. Ach, Tom Cruise, Hanks. Wie heißt der? Tom Hanks war es, ne? Ich bin noch so im Tom Cruise drin. Und der wirklich, wirklich anstrengende Schnitt von dem Film aus meiner Sicht. Dass der jetzt kein Oscar in Best Picture gewinnt hat, war mir eigentlich von vornherein klar. Das wäre wirklich eine Überraschung gewesen, finde ich.
Dann hatten wir noch Die Fabelmanns und Tar. Beide habe ich nicht gesehen. Wir wollten eigentlich beide noch gucken, aber beide hatten einen ganz schwierigen Kinostart für Deutschland. Also wir hätten den, glaube ich, in einer irgendwie vorgezogenen Preview sehen können. So, das hat jetzt
letzte Woche hätten wir den noch gucken können, mal eben schnell.
Jetzt hat zeitlich leider nicht mehr geklappt. Da war ich nämlich unsicher. Also Fabelmanns hätte auch so ein klarer Oscar-Bait sein können.
Auf jeden Fall. Die Geschichte, da hat Steven Spielberg effektiv so ein bisschen seine eigene Geschichte erzählt in dem Film. Und ich meine, am Ende, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn der jetzt deutlich mehr gewonnen hätte, als er gewonnen hat. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Best Picture, wie gesagt, die Konkurrenz ist einfach heftig. Also auch da habe ich nicht gedacht, dass es gewinnt. Und Tar sieht extrem spannend aus, finde ich persönlich. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen. Aber auch da vielleicht ein bisschen zu nischig für Best Picture am Ende.
Kann auch sein, ja. Wollen wir mal weitergehen, eine Kategorie. Also den hatten wir ja jetzt, bester Film.
Wir haben aber noch Triangle of Sadness, Woman Talking haben wir auch beide nicht gesehen, ne? Nee. Also
stimmt. Ist auch immer schwierig, alles zu gucken. Also,
ich versuch's jedes Jahr, Timon. Aber ich glaube, je mehr Filme, und das hatte ich dieses Jahr auch, je mehr Filme du gesehen hast von dem Line-Up, desto mehr macht das auch einfach Spaß mit
dem Fieber. Auf jeden Fall, ja. Ne? Deshalb, wenn Leute, die nichts mit den Oscars zu tun haben, sagen, ach, guck mal, kriegt ja gar nichts mit davon, das ist ja alles so irrelevant. Ja, wenn du halt keinen Film geguckt hast, dann ist es das auch, aber...
Ist auch wirklich, also das wird zwar von Jahr zu Jahr einfacher, ne, jetzt mit Streamingdiensten und vorgezogenen Kinostarts etc. pp., aber es ist dennoch eine Kunst, alle Filme, ich glaube, das schafft auch nur die Academy. Ich glaube die wenigsten Leute...
Ich glaube auch nicht, dass alle alles geguckt haben, also von daher...
Das ist wirklich heftig. Aber dann such du doch mal unsere nächste Kategorie aus, wo du glaubst, dass du da richtig abgeliefert hast.
Pass auf, ey, dann muss ich mir mal hier markieren, dass wir die jetzt schon haben. Damit ich gleich nicht hier alles doppelt
sehe. Ja, dann markier du die, die wir schon hatten, dann markiere ich unsere Punkte und dann ist das hier nicht so ein Kuddelmuddel.
Okay, ja, dann nehmen wir doch mal hier beste Hauptdarstellerin.
Yes, also Actress in a leading role, ne?
Genau, richtig. Da waren nominiert, da haben wir es. Nee, warte, da.
Soll ich vorlesen? Ich habe das hier alle.
Ja, mach es.
Du hast das doch selber, ne?
Ja, ich hab's ja auch.
Aber wir haben Kate Blanchett, die, ja, also sind ja alles Hauptdarstellerin, die quasi in Tar die Hauptrolle übernommen hat als weibliche, ich glaube, toxische, feministische Dirigentin. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, die da wohl durchaus ein bisschen über die Stränge geschlagen hat in Character. Dann haben wir Ana de Armas, die Marilyn Monroe porträtiert hat in Blonde. Andrea Riseborough, die in einem kleinen Film mit großem Herz ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Story, in To Leslie wohl abgeliefert hat. Michelle Williams hat in The Fabelmans die Mutter von Steven Spielberg, also in Anführungszeichen Steven Spielberg, gespielt. Und Michelle Yeoh, die Everything Everywhere All at Once, die kämpfende Protagonistin, genau, gespielt hat.
Ich glaube, wir dürfen jetzt gar nicht so viel, also immer alle auf alle Nominierten so eingehen, sonst kommen wir wirklich gar nicht durch, weil wir haben so viel Kategorien.
Nein, ich würde es einmal so wie gerade zusammenfassen, damit ihr überhaupt wisst, welche Rollen die da gespielt haben. Aber ich habe getippt auf Michelle Yeoh und das war auch meine Favoritin am Ende.
Okay, ja, ich habe auf Kate Blanchett getippt. Ich hatte Taya nicht gesehen, aber ich hatte gehört, sie war sehr favorisiert gewesen in der Kategorie. Und ich dachte mir, das ist auch eine gute Rolle, um Oscar zu gewinnen. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass Michelle da gewinnen wird. Ich muss sagen, ich wusste ja schon, dass sie nominiert war. Und nach dem Film dachte ich mir auch, ich habe sie nicht so stark gesehen, muss ich leider sagen. Also es war eine schauspielerische Leistung, die natürlich sehr gut war. Aber es hat mich nicht komplett überzeugt gehabt.
Kann leider ich absolut nachvollziehen. Also ich verstehe das. Das war auch mehr so ein, oh, hoffentlich, wobei, also die hat schon gut abgeliefert, aber die anderen, okay, ich nehme sie einfach mal. Also es war jetzt keine sichere Sache für mich, weil gerade auch Ana de Armas, also auch wenn Blond wirklich zerrissen wird, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber der
ja, er wird da wirklich.
Genau, der Marilyn Monroe-Film soll wohl echt nicht so geil sein, wie er sein sollte. Aber Ana de Armas, wenn man die Bilder sieht und wie sie das gespielt hat, sah schon krass nach Marilyn Monroe aus. Und deswegen dachte ich, okay, das ist auch eigentlich eine heiße Kandidatin, dass sie zumindest als Hauptdarstellerin dafür den Oscar kriegt. Und wie du schon sagtest, Kate Blanchett, auch die Trailer, auch da, wie gesagt, aber vielleicht kommt auch die Unsicherheit einfach daher, dass wir beide Filme nicht gesehen haben.
Kann auch sein,
dass wir keinen Vergleich hatten, ne?
Das ist einfach. Zu den Schauspielern von Everything Everywhere All at Once werde ich gleich noch was sagen in einer anderen Kategorie. Aber du kriegst erstmal einen Punkt. Du hast richtig getippt und ich
bing, bing, bing.
Falsch.
1-1, mein Lieber. So sieht's nämlich mal aus.
Yes. Welche Kategorie willst du jetzt? Oder möchtest du noch was sagen?
Nee, ich glaube dazu jetzt nicht so viel. Ich würde dann, lass mal, ich möchte irgendwas.
Was Besonderes.
Nehmen wir mal, ich möchte über einen Film reden und dann suche ich jetzt gerade mal eine Kategorie aus, wo es gerade ganz gut passt. Nehmen wir Writing Original Screenplay.
Oh, okay.
Ja. Ja, yeah, okay. Also da geht's quasi darum, natürlich das Drehbuch, die Geschichte dahinter, die als Original Screenplay quasi geschrieben wurde. Es gibt nochmal Adapted Screenplay. Der Unterschied da liegt einfach darin, dass Original Screenplay von der Pike auf aus dem Nichts erschaffen wurde und bei Adapted Screenplay irgendeine Vorlage oder eine Idee vorher bestanden hat, auf dem das Ganze basiert. Und der Film, über den ich reden möchte, und der war meine große Hoffnung in der Kategorie, ist Banshees of Inisherin.
Ich hatte nämlich auch auf Banshees getippt tatsächlich.
Ja, also ich habe nicht drauf getippt. Ich habe tatsächlich auf Fablemans getippt.
Ah, okay. Echt?
Ja, ich habe auf Fablemans, weil das ist für mich so eine, also das und Directing war für mich die Steven Spielberg-Kategorie. Ich dachte, da holt er sich jetzt die Oscars, gerade weil Steven Spielberg ist. Und wie gesagt, er hat halt einen Film über sich selber geschrieben. Also da dachte ich halt, okay, das is it halt. Aber gehofft hatte ich, also meine Hoffnung war Banshees of Inisherin. Und Alter,
Ich sehe Everything Everywhere All at Once da leider nicht.
Ist okay, ich sag mal, ist nicht schlimm, aber Banshees war so geil geschrieben, die Dialoge, Mann, das war fantastisch.
Ja. Also Banshees war so ein cleveres Drehbuch vor allen Dingen auch, wie mit ganz wenig richtig viel gezeigt wurde, mit ganz viel Feinfühligkeit. Und ich muss sagen, man hat ja mal so ein gewisses Image von den Oscars und ein Drehbuch. Also die Geschichte war jetzt relativ simpel, ne? Wie wir schon gesagt haben, in weiten Teilen ist manchmal auch nicht so viel passiert an Handlung.
Aber das war so toll. Das war, ich liebe diesen Film.
Aber auch dieser Fight um diese Analplugs. Ich sehe das nicht so ganz als bestes Originaldrehbuch, weißt du?
Es ist aber, also man muss denen das geben, es ist ein kreatives Drehbuch, es ist kreativ geschrieben. Also ich will jetzt nicht sagen, die haben Everything Everywhere hat jetzt nicht zu Unrecht gewonnen. Aber ich glaube, den Oscar hätten sie auch jemand anderen überlassen können.
Ja, eben. Also Banshees.
Banshees wäre schon geil gewesen. Und ich meine, wir können es auch mal einmal kurz sagen, Banshees hat einfach gar nichts gewonnen. Ne? Die haben nicht einen einzigen Oscar gewonnen.
Ich fand den so gut.
Es waren so fantastisch. Also wirklich, falls ihr uns gerne zuhört und uns oft zustimmt, was eure Meinung angeht, dann guckt euch diesen Film auch an und bitte im Original. Weil er macht wirklich so viel Spaß. Es ist ein so schöner Film, wo man lachen kann, wo man einfach sich entspannen kann.
Aber auch bisschen weinen kann. Bisschen
weinen und sich manchmal, ekeln kann man sich auch, wenn man nicht so auf Blut steht. Toller Film und das müssen wir einfach appreciaten und ich bin wirklich dankbar, dass die Oscars ihn wenigstens nominiert haben, weil ich glaube, man hätte drauf kommen können, ne? Der Regisseur, der hat ja auch Brügge sehen und sterben und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht, also auch zwei andere Filme, die ganz gut waren. Vielleicht wären wir irgendwann mal drauf gekommen, dass der Film ganz nett sein soll, aber ja. So haben wir ihn zumindest jetzt schon mal gesehen und dafür ein großes Dankeschön. Der wird auf jeden Fall Platz in meinem Herzen und in meiner Sammlung.
Aber wirklich, wirklich schade, dass er da leider nichts gewonnen hat.
Genau. Noch nominiert waren übrigens auch wieder Tar, ne, über die
Dirigentin.
Dirigent, ich vergesse das Wort die ganze Zeit. Und Triangle of Sadness, der tatsächlich auch ganz gut sein soll, ne? Also da bin ich auch mal, lass uns den einfach noch mal nachbesprechen irgendwann mal, wenn der mal auf Blu-ray oder so rauskommt. Ja. Ich glaube, dann ziehe ich mir den auch noch mal rein, weil der sieht eigentlich auch ziemlich spannend aus.
Dann machen
wir das Original Screenplay.
Genau, machen wir ganz kurz eine Kategorie, die wir schnell abfrühstücken können. Bester internationaler Film. Was hast du getippt?
Die willst du schnell abfrühstücken? Da wollte ich eigentlich. Lass uns drüber quatschen, gerne. Da war nominiert All Quiet on the Western Front. Aus Deutschland, Argentinien, 1985 aus Argentinien, Close aus Belgien, EO aus Polen und The Quiet Girl aus Irland. Und da habe ich ja schon mal im Vorgang gesagt, dass ich es ein bisschen unfair finde, dass All Quiet on the Western Front da nominiert ist, weil ganz ehrlich, also ich habe auf ihn getippt und natürlich hat er auch gewonnen in der Kategorie. Also die waren chancenlos, die anderen. Das ist unmöglich, an dem Film vorbeizukommen, weil die anderen waren größtenteils kleine Filme aus, ne, kleinere Produktionen und dann kommt dann so ein Brett und haut den da aufs Maul. Also,
ja, man muss auch sagen. Hast du
auch getippt?
Ja, ich habe den auch getippt. Also, es wäre ein bisschen lächerlich, wenn jetzt ein anderer gewonnen hätte, aber dann im Westen nichts Neues in anderen Kategorien einfach so der beste Film des Jahres ist. Also dann hättest du dir das ja auch irgendwie schenken können. Also,
aber ich habe ein Film, ich hab meine Hoffnung nach auf einem anderen Film, ne?
Du hast auf Argentinien bestimmt gesetzt.
Nein. Ich habe im Vorgang mir mal so ein paar Trailer angeguckt, ein bisschen informiert, was da so nominiert ist. Und ich wollte ihn eigentlich gucken, ich habe es nicht geschafft, weil den hätte ich in einem kleinen Programmkino hätte man ihn gucken können. Und es ist EO. Und EO ist ein Film über einen Esel. Es ist ein Film über einen Esel, der Abenteuer erlebt. Und der redet nicht im Film oder so. Es ist einfach nur ein Esel. Und es geht um die Situation, in die der Esel kommt. Und der reist quasi durch Polen reist oder wie auch immer. Und der Film sah A, so liebevoll aus. Und B, ich weiß auch nicht. Irgendwie, der hat mir so ein gutes Gefühl gegeben beim Trailer schon. Und deswegen war das so mein Geheimtipp, weil ich eigentlich dachte, okay, vielleicht. Aber ich habe nicht auf ihn getippt, weil mir war schon klar, dass da das andere
also die Punkte
überrennen wird.
Die Punkte lässt man sich nicht entgehen. Ja. Naja.
Aber EO gucke ich mir noch mal an. Den besprechen wir hier noch mal irgendwann.
Aber deutscher Oscar nach
yes. Zweiter Oscar für All Quiet on Western Front. Ja.
Der zweite?
Der erste, stimmt. Der andere war ja Best Picture, was wir besprochen hatten. Quatsch,
komm. Genau, aber nach Das Leben der anderen jetzt mal wieder ein Oscar, der nach Deutschland geht. Und wir haben ja noch nicht alle Kategorien durch.
Nee, da kommt vielleicht noch was, ne? Da kommt vielleicht noch was. Dann suche ich noch mal einen aus, ne?
Ja, mach mal.
Ja gut, eine Kategorie, die wir wirklich schnell abfrühstücken können, ist Original Song Music.
Ja, muss ich auch leider sagen, waren ganz viele Sachen nominiert, die ich alle nicht so gehört hatte.
Klang alles gleich.
Es war was aus Tell It Like a Woman. Dann war aus Top Gun Maverick, Hold My Hand von Lady Gaga. Lift Me Up, der von Rihanna in Black Panther lief. Natu Natu aus dem Film RRR. Das ist ein indischer Netflix-Film. Und aus Everything, Everywhere, All at Once, This is Alive, den ich gar nicht so wahrgenommen hatte. Also, ich weiß gar nicht, wie der
ging. Ja, der lief halt, das sind halt alle die Lieder, ne, da muss man halt auch immer dazu sagen, das sind die Lieder, die im Abspann kommen. Ne, also so wie, keine Ahnung, The Weeknd für Avatar hat, ne? Oder damals, wie heißen sie nochmal hier,
ja, oder bei James Bond ja immer klassisch im Vorspann, ne? Wenn der
ja, oder bei James Bond im Vorspann, und das sind halt die Songs, und ich habe sie mir alle reingezogen, und ich habe dir ein Lied sogar, ich glaube, es war
Applaus. Ja.
Das Video ist so scheiße. Ich habe hier gesessen und mich kaputt geladen und dachte, was ist das, meinen die das ernst? Ja, Lady Gaga und Rihanna, okay, war nett, aber die klangen auch sehr ähnlich, die Lieder. Ich habe aber tatsächlich auf Lift Me Up getippt, ne?
Ich auch, tatsächlich. Ich dachte, mit Rihanna, ich hatte den auch so ein bisschen am ersten noch auf dem Schirm gehabt, weil der auch so ein bisschen Bass erzeugt hatte, als er rauskam, dass Rihanna mal wieder was gemacht hat. Ich dachte auch, der macht's.
Ja, auch in erster Linie wegen Black Panther. Also, man muss einfach sagen, ob man den Film jetzt gut oder scheiße findet, das sei mal dahingestellt, das ist jedem selber überlassen. Aber eine Sache kann man nicht, es ist unumstritten, der Film ist verdammt emotional. Verdammt emotional. Also, gerade durch den Tod von, wie heißt er?
Chadwick Boseman.
Genau. Also, das ist, du merkst halt, da ist so viel Emotionen drin, weil die Schauspieler wirklich verdammt traurig sind.
Ja, also allerdings hat nicht Lift Me Up gewonnen, sondern Natu Natu, der indische Song. Ich muss mir den nochmal reinziehen, das habe ich noch gar nicht gemacht.
Es ist ein Bollywood-Film, oder nicht?
Ja,
es ist, glaube ich, ein Bollywood-Film. Ja. Und es ist auch der erste indische Oscar. Also Bollywood und Hollywood, die stehen ja schon in Konkurrenz, weil die gleich, also glaubt man oder nicht, aber Bollywood ist mindestens genauso groß wie Hollywood.
Ja, die sind so unfassbar erfolgreich, die Filme.
Das ist unfassbar. Das geht so komplett an mir vorbei, weil die Filme, ich fühle das einfach auch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben ja bei den Oscars alle Lieder performt, und der Song, der hat schon geballert mit der Performance auf der Bühne. Das war schon geil. Das muss man sagen. Also
finde ich aber auch geil, dass die Oscars jetzt so ein bisschen integrativer tatsächlich waren. Also es war ja oft der Vorwurf, dass es immer nur alte weiße Männer waren, und gerade aus der Black Community war ja eine Bewegung. Aber ey, wir haben asiatischstämmige Leute, die jetzt gewonnen haben. Wir haben Inder, die gewonnen haben. Wir haben Deutsche, die gewonnen haben. Es geht langsam in Richtung, du kannst nicht die sichere Oscar-Bank mehr fahren, sondern du musst die Jury wirklich überzeugen.
Und das Ding ist halt, das muss man halt auch noch mal ganz deutlich sagen, es hat sich dieses Mal zum ersten Mal richtig und echt angefühlt. Also die letzten Jahre war es ja immer so, die standen ja so krass in der Kritik und standen so krass unter Druck, zu wenig Frauen, zu wenig Black Culture, zu wenig internationales Kino etc. etc. Die haben ja irgendwie immer, du hast ja gemerkt, da waren Leute nominiert, die waren halt nur nominiert, weil sie halt irgendwie eine andere Herkunft hatten oder weiß der Geier was, und nicht wegen ihrer Performance. Und jetzt no offense gegen diese Menschen natürlich, also die haben natürlich trotzdem ihre Oscars verdient, aber es fühlte sich immer so ein bisschen gezwungen an, so, ja, komm, dann machen wir das jetzt halt einfach. Und ich finde, dieses Mal, es war so ein Good Vibes überall. Alle haben sich so gegenseitig appreciated, alle haben sich so gegenseitig hochgehypt. Keiner war da irgendwie fehl am Platz, so. Mhm. Da saßen halt die Asiaten neben den Amerikanern, neben den Europäern und so weiter. Du hast da eine Party gehabt, auf denen alle gleichermaßen willkommen waren. Und das hat sich super toll angefühlt, finde ich persönlich.
Die übergeordnete Message war dieses Mal ja auch so irgendwie alle, also wir halten alle zusammen, so als Menschen.
Ja.
Und sonst war es ja immer so, ja, für, keine Ahnung, Minderheiten, ne, für Schwarze, so und so. Aber das beste Statement ist ja eigentlich, wenn einfach alle wirklich das Gefühl haben, dass alle zusammen eine Gemeinschaft sind und zusammenhalten und jeder so seinen Hack abbekommt für das, was er verdient hat.
Ja, und gerade auch nach der ganzen Scheiße, die Hollywood die letzten Jahre durchgemacht hat mit, wie heißt das nochmal mit dieser Bewegung, mit dem Epstein? Ja, MeToo und weiß ja geil was. Also es war ja immer so ein Schatten über Hollywood, und irgendwie fühlte sich es diesmal, also vielleicht irre ich mich auch, aber für mich fühlte sich's sehr danach an, als wenn endlich mal wieder so ein bisschen gemeinsam in eine Richtung gelaufen wird.
Ja.
Und ich sag mal so, im letzten Jahr war das Aufregendste, worüber wir reden konnten, der Slap von Will Smith an Chris Rock. Und dieses Jahr merkst du halt, okay, haben die sich bei der Show viel mehr Mühe gegeben, auch bei den Sets auf den Bühnen. Und die Leute, die dann da saßen, waren halt alle viel entspannter und hatten alle viel mehr Spaß. Und auch so die Tatsache, dass alle Kategorien wieder vollständig und vollwertig präsentiert wurden, ist auch zum ersten Mal wieder gewesen. Ne? Also die waren ja früher einfach so, ja, die haben vorab, als der rote Teppich noch lief, haben sie ja sowas wie Sound und Visual Effects, haben wir dann eben schnell weggemacht und haben nachher nur so ein paar Zusammenfassungen eingeblendet, damit die Show schneller vorankommt. Aber das war ja nichts und das war auch irgendwie gegenüber den Nominierten sehr unschön, finde ich persönlich. Aber naja, ja. Das dazu.
Ja, haben wir das auch, ne? Bester Song. Glückwunsch, yes. Aber leider beide daneben getippt. Kommen wir mal noch so eine. Ich finde die eigentlich ganz interessant. Ich wollte. Warte mal, wo war das denn? Nehmen wir mal. Warte mal, wo war's? Kostümdesign. Yeah. Genau, das wollte ich mal machen.
Oh, ja. Warte, muss ich mal eben gucken, wo haben wir das denn
hier? Da war nominiert Babylon, Black Panther, Elvis, Everything Everywhere All at Once und Mr. Harris Goes to Paris.
Mrs. Harris.
Entschuldigung.
Ja, bei Mrs. Harris Goes to Paris, ich kann es kurz anschneiden, weil wir alle anderen Filme schon mal kurz angeschnitten haben. Mrs. Harris Goes to Paris handelt von einer alten Frau, die ihr Leben lang auf ein super teures Kleid spart und so Haute Couture-Gedöns. Und die hat dann quasi als ihr ganzes Leben drauf gespart und fliegt dann nach Paris, will sich dann dieses Kleid kaufen bei einer Modenschau, will sich dann da quasi einkaufen und die wird nicht gelassen. Weil keiner glaubt, dass sie wirklich dass sie da nicht gut drin aussieht und dass sie sich das leisten kann und etc. Fand ich auch tatsächlich eine interessante Geschichte, aber wollte ich einmal kurz noch anbringen, damit ihr wisst, worüber wir hier reden.
Aber cool, ja. Also da geht's ja wirklich um Mode in dem Film, dass der dann auch nominiert ist. Kleinerer Film, der sonst nicht so Aufmerksamkeit hatte, in beste Kostüm. Was hast du getippt?
Elvis.
Okay, ja, warum? Weil Elvis eben und bunte Kostüme,
ja, bling, bling. Also ich fand die Kategorie auch wirklich, wirklich schwer, weil ich habe mir die Kostüme bei allen nochmal angeguckt. Also Babylon hat halt geglänzt durch diese authentische, bunte 20er, 30er Jahre Thematik. Black Panther hatte halt starke Kostüme, die halt auch der afrikanischen Kultur nachempfunden wurden. Du hattest Elvis, der ja wirklich existiert hat mit den Kostümen, die man in diesem Film sieht. Und du meintest ja auch, als ich drüber gesprochen hatte, ist ja gar nicht mal so einfach, die Kostüme so wieder abzubilden, wie sie mal waren und so weiter. War jetzt aber auch nicht mein Favorit. Mein Favorit war Everything Everywhere All at Once mal natürlich, weil da auch gerade dieses Verrückte einfach ein. So, die hatten da teilweise Kostüme, wo die hatten so abgefahrene Kostüme, da musst du auch erstmal drauf kommen. Deswegen war es so mein Favorit. Ich habe aber nicht drauf getippt natürlich. Und Mrs. Harris Goes to Paris, muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt gar keinen Bezug zu, weil ich auch bei dieser Modegeschichte einfach raus bin. Deswegen gehofft hatte ich Everything Everywhere, getippt habe ich Elvis, gewonnen hat.
Soll ich nicht sagen, was ich noch getippt habe?
Ach ja, stimmt, du hast ja auch noch
weil,
nicht. Du hast
weil ich habe Everything Everywhere da überhaupt nicht gesehen, tatsächlich. Make-up noch eher, aber kostümtechnisch fand ich das jetzt, also es war mir jetzt nicht besonders auffällig. Ich hatte getippt tatsächlich, auch wenn ich ihn nicht gesehen hatte, Babylon, weil ich dachte, Film in Film und so, ne, du hast Kostüme für Schauspieler in Film, so doppelte Ebene 20er Jahre und so, alles ein bisschen prunkvoller. Hatte ich gesehen, aber du hast schon gesagt, gewonnen hat Black Panther. Herzlichen Glückwunsch.
Auch zu Recht, muss man auch sagen. Also, ich glaube, die hätten es alle verdient gehabt. Das ist gerade an solchen Sachen, wo es dann um Handwerk geht und meistens sind dann die Leute, die dann in diesem Handwerk auch arbeiten, die heimlichen Stars, also zum Beispiel bei Make-up kann ich mal, ich gehe da kurz drauf ein. Bei den Oscars war in den Werbeunterbrechungen, wurde vorher meistens ein QR-Code eingeblendet. Mhm. Und da wurde gesagt, okay, up next, der Award für bestes Kostüm, beste Film-Editing, bester Make-up und so weiter. Und die haben dann einen QR-Code eingeblendet und dann konnte man während der Werbeunterbrechung sich einen Beitrag angucken zu dieser Kategorie, geil, wo die Nominierten interviewt wurden. Und voll geile Idee, voll geile. Ich habe jede Werbeunterbrechung, die übrigens bei ProSieben erschreckend viel mit Casino Webseiten zu tun hatte, also da mal bitte, also wirklich frech einfach, dass du da gefühlt 5 Minuten lang nur guckst, welche Online-Casinos du da dir gönnen kannst. Habe ich mir dann diese Dinger da angeguckt und gerade bei bei Make-up, deswegen ist ein langer Bogen jetzt gewesen, I'm sorry. Gerade bei Make-up ist mir dann so aufgefallen, dass die so diese geheimen Stars einfach sind, weil bei Make-up meinte der Regisseur von The Whale, bevor er überhaupt angefangen hat mit dem Drehbuch, hat er seinen Make-up-Artist angeschrieben und hat gefragt, ist das möglich? Kann man das machen? Und so ist es halt auch bei Kostümdesign. Ohne die Kostüme wären die Filme glanzlos, muss man halt einfach sagen. Ja. Und deswegen auch da, deswegen finde ich die Kategorie noch mittlerweile viel, viel cooler, viel, viel besser als ursprünglich noch, wenn man sich da noch gar nicht so drüber Gedanken macht.
Ja, und es freut mich auch, aus meiner Sicht, ja. Es freut mich auch, dass da Filme gewinnen können, die sonst vielleicht in den großen Kategorien nicht immer so Chancen haben. Also Black Panther hat ja jetzt sonst nicht bester Film, bester Hauptdarsteller oder so gewonnen, aber in solchen Kategorien kann man dann glänzen und ich würde sagen, auch verdient, oder? Also die Kostüme, die sehen schon sehr, sehr cool aus da.
Wie gesagt, hätte jeder verdient in der Kategorie, wobei Babylon, glaube ich, nicht so geil sein soll. Ich meine, es soll auch wieder zu viel gekostet haben für das, was man kriegt, aber auch den habe ich leider nicht gesehen, deswegen.
Aber wieder keine Punkte für uns. Wollen wir mal direkt weiter, du hast es gerade schon übergeleitet, Make-up und Hairstyling.
Ja, komm, machen wir Make-up und Hairstyling. Ja. Möchtest du mal tippen? Fang du mal an.
Ja, nominiert waren im Westen nichts Neues. Batman, das ist auch, ne, wo ich meinte, so ein Film, der kann da auch gewinnen. Black Panther, Elvis und The Whale. Ich habe getippt auf Batman. Ich fand den von der Optik sehr, sehr cool. Ich fand die ganze Atmosphäre da geil. Make-up und Hairstyling hat da sein Übriges getan. Und vor allen Dingen Colin Farrell, der unter dieser Maske überhaupt nicht mehr als Colin Farrell erkennbar gewesen ist, sondern einfach nur noch der Pinguin war. Fand ich schon sehr, sehr stark, habe ich eindeutig vorne gesehen.
Ja, das war ja auch, war auch immer im Fokus bei Batman. Also da waren die anderen Charaktere gar nicht so stark im Fokus, wobei man auch bei der After-Credit-Scene auch sagen muss, auch da wurde natürlich schon Make-up-mäßig viel gemacht. Aber gerade der Pinguin stand halt da im Vordergrund. Ich habe getippt und gehofft auf The Whale.
Ah, okay, okay.
Weil das war, also wenn man, ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Weil er hat ja wirklich große Wellen geschlagen, was sehr witzig ist, weil es The Whale heißt. aber der war richtig scheiße. Aber jetzt gerade mit Brendan Fraser in der Hauptrolle, die Thematik da drumherum, der wirklich sehr emotional aussieht, ich hätte den wirklich gerne gesehen vorher. Aber allen voran Make-up und Hairstyling, Brendan Fraser in seine Figur zu verwandeln, Hut ab.
Hut. Aber fandst du krasser, also bei The Whale war es ja wirklich nur Brendan Fraser und bei Batman oder so war es ja zum Beispiel Colin Farrell und noch alle anderen Figuren mit.
Also das Ding ist halt, das wurde halt in dem Video, was ich gerade erwähnt hatte, nochmal genauer erwähnt. Er musste ja nicht nur im Gesicht nach seinem Charakter aussehen, er musste auch nackt nach seinem Charakter aussehen. Es gibt Szenen, wo er in der Dusche steht und sich wäscht. Es gibt Szenen, wo er läuft, wo er schwitzt, also es gibt super, also dieses Make-up ist, glaube ich, wirklich das Beeindruckendste an dem ganzen Film. Und wenn er da nicht gewonnen hätte, also mal abgesehen von der Performance von Brendan Fraser, wenn er beim Make-up und Hairstyle nicht gewonnen hätte, ich glaube, das wäre schon, drastisch gewesen. Aber man muss auch da wieder sagen, die anderen waren, also jetzt mal abgesehen von The Batman, du hattest All Quiet on Western Front, die hunderte Leute in Kriegsszenarien geschminkt haben, dreckig, blutig, teilweise Narben oder wie auch immer. Du hattest Black Panther, die ja auch wirklich durch diese African Vibes da reingekommen sind, ne? Fantastischen Malereien, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich kenne mich mit so einem Thema nicht so gut aus. Und Elvis ist halt, ja, gut, man muss ihn halt in verschiedenen Stadien darstellen, ne? Also den Hauptdarsteller von Jugend bis quasi kurz vor dem Tod von Elvis quasi schminken und in die Maske packen.
Ich glaube,
wieder hier schwierig.
Ich glaube, wir sollten ein bisschen Tempo machen. Ich sehe gerade nur ein Bild von The Whale mit Brendan Fraser, wo er oben ohne da steht. Das sieht schon krass aus. Ja, hat dann auch gewonnen. Also hast du dann.
Danke für den Punkt.
Richtig getippt. Herzlichen Glückwunsch.
Yes. Hey. Ah, gut.
Ja.
Das haben wir dann auch.
Lass uns ein bisschen schneller durchkommen.
Du hast du noch was vor oder was? Willst du noch hier einkaufen?
Ich will die Folge jetzt nicht auf 2 Stunden strecken, weißt du, deshalb.
Warum? Warum denn nicht?
Ja, weil ich noch ein bisschen, ich muss auch Sachen machen heute.
Jetzt erzähl doch jetzt mal. Ich möchte das. Ich möchte jetzt noch mal kurz drüber reden, dass du viel zu langsam bist. Zu schnell bist, nicht zu langsam. Okay, dann gehen wir direkt drüber. Wenn wir schon über The Whale reden, dann lass uns über Actor in a Leading Role sprechen.
Okay. Ich markiere mir das, dass wir das haben dann. Genau. Austin Butler in Elvis, Colin Farrell in Banshees of Inisherin. Brendan Fraser in The Whale, Paul Mescal in After Sun und Bill Nighy in Living. Colin Farrell, so gern ich Banshees mochte, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Ich habe allein schon, weil ich es ihm gegönnt habe und gehofft habe, dass er es gewinnt, auf Brendan Fraser getippt.
Absolut, ich auch. Ja. Also, das wäre wirklich, also, es war eigentlich eine sichere Nummer für Brendan Fraser, wenn wir mal ehrlich sind.
Na,
also,
muss, klar hattest du, muss auch nicht, ne?
Ja, ich fand, also mit denen, man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, was die Awards vorher gesagt haben. Und der hat ja wirklich alles abgeräumt, was er abräumen konnte.
Colin Farrell hat auch gewonnen teilweise. Also, es war nicht so, ja, dass er da völlig chancenlos stand.
Aber wie du schon sagtest, also ich mag Banshees super gerne, aber das war, also Colin Farrell hat jetzt da nicht die Performance seines Lebens abgegeben. Und Brendan Fraser hat diesen, queeren, übergewichtigen, tief depressiven Menschen da gespielen müssen, der da in seinem eigenen Leid quasi zerfließt schon fast. Und ich sag mal, die einzige aktive Konkurrenz, die aus meiner Sicht in der Kategorie hatte, war Austin Butler als Elvis. Weil den hätte man theoretisch auch noch den, weil gespielt hat der Elvis wirklich gut. Also und ist den auch, hat man ihm abgekauft.
Ist auch so ein Hollywood-Ding, ne? Also Elvis hätte auch eine Rolle sein können, wo du guten Oscar für bekommst. Aber ich, allein mit dem Background bei Brendan Fraser, da, wie viel er wahrscheinlich von seinem eigenen Leiter in diese Rolle geworfen hat.
Absolut, absolut. Und so tausendfach. Also ich bin auch so happy, dass Brendan Fraser diesen ganzen Ruhm jetzt endlich bekommt. Der hat da jahrelang im Delirium quasi gelebt, war tief traurig, dass er keinen Erfolg mehr hatte. Er war ja auf einmal weg. Und
ja gut, also man muss ja auch sagen, wirklich einfach nicht, also nicht nur einfach traurig, sondern schwere Schicksalsschläge gehabt. Musste ja, genau, oft operiert werden wegen Verletzungen durch die Schauspielarbeit am Rücken zum Beispiel. Seine Mutter ist gestorben, seine Ehe ist kaputt gegangen, der hat Depressionen bekommen und so, das sind alles Sachen. Ja, da erholen sich manche Menschen nicht davon. Und dann danach, also so hoch zu steigen, tief zu fallen und dann wieder hochzukommen, schon großen Respekt dafür und trotzdem so humble zu sein. Und ja, der war so dankbar und zu Tränen gerührt die ganze Zeit, dass er da irgendwie stehen darf und das alles noch erleben darf.
Und das ist genau das, was ich an den Oscars dieses Jahr so liebe. Wir haben gleich noch ein, zwei Leute, die, wo du wusstest, dass die stehen auf der Bühne und die, du hast denen 10 von 10 abgekauft, dass das der beste Moment in deren Leben ist. Also wirklich, die sind da auf der Bühne innerlich eskaliert, dieser emotionale Überfluss, du hast denen das angesehen und, gegönnt.
Dann lass doch direkt darüber reden, komm.
Ja, also wenn wir den Übergang dann schaffen, Actor in a Supporting Role, Ke Huy Quan hat da gewonnen, der bei Everything Everywhere All at Once quasi quasi die Nebenrolle gespielt hat. Der Typ hat bei den Goonies mitgespielt, damals als Kind. Der Typ hat bei Indiana Jones mitgespielt und zwar unter einem anderen Namen. Er hat sich einen amerikanischen Namen damals, wobei, nee, ich weiß gar nicht, ob der bei den beiden Filmen schon den anderen Namen hatte, aber er hat sich irgendwann einen anderen Namen besorgt, weil er keine Rollen bekommen hat und so verzweifelt war er. Und du merkst ihm halt auch einfach an, dass er das so sehr will. Er liebt dieses ganze Ding. Er steht neben Promis und ist wie ein Fan. So, es ist wirklich, wenn du ihn beobachtest, es ist einfach nur fantastisch. Und die beiden in der Kombination waren auch noch mal in, ich glaube, wie heißt der Film? Messino Man? Wie heißt die Stadt noch mal?
Ah, Brendan Fraser hat ja genau mit ihm zusammen auch mal einen Film irgendwie gedreht. Das
genau, die waren auch zusammen in einem Film. Und die Kombi aus beiden ist so Zucker. Also,
es ist ja, vor allen Dingen, unfassbar. Das waren ja auch Szenen, die dann viral gegangen sind bei seiner Dankesrede. Erstmal dieses, wo er meinte, ja, meine Mutter ist 84 und sitzt vorm Fernseher. Mama, ich habe den Oscar gewonnen. Und dann diese Rede, wo er sagt, ja, er war als Kind halt in Indiana Jones und hat immer gedacht, so, das war sein Peak und danach kommt nichts mehr. Und seine Frau hat immer gesagt, er soll weiter an seinen Traum glauben und jetzt hat er es geschafft und so. Und er war wirklich so gerührt. Ne? Und dann auch bei Bester Film, was ja von Harrison Ford präsentiert wurde, wie er dem um den Hals gefallen ist. Also ich hatte eigentlich Brendan Gleeson getippt und hatte mich so ein bisschen geärgert, weil ich den noch mal weiter vorne gesehen habe. Aber als ich diese Szenen alle gesehen habe, wie doll der sich gefreut hat, ne, jeder einzelne vor den Kameras und auf dem Teppich dann bei der Pressekonferenz später, ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen, so glücklich zu sein.
Absolut, absolut. Und ich habe auch vorhin erst noch ein Interview von ihm gesehen, wo er da quasi interviewt wurde nach der Oscarverleihung. Und da hat er erzählt, früher saß ich quasi zu Hause und habe alle paar Monate mal meinen Manager angerufen, gefragt, hast du eine Rolle für mich?
Mhm.
Und er wurde immer abgelehnt. Er hat gesagt, ja, ich guck mal, nee, aktuell ist nichts da. Und er sagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich morgen meinen Manager anrufe, ich bin gespannt, was er wohl sagen mag. Weil also es ist auch, er hat während der Corona-Pandemie seine Krankenversicherung verloren und er war wirklich, wirklich am Rande der Verzweiflung, finanziell am Ende. Und dann steht da dieser aufgeweckte, unfassbar überglückliche Mann und sagt, gebt eure Träume nicht auf. Haltet an dem fest. Ihr werdet es schaffen, wenn ihr nur hart genug arbeitet. Und es ist einfach, das ist, also, ich kann gar nicht in Worte fassen, das berührt mich einfach nur unfassbar. Und gibt mir auch sehr viel persönlich.
Ja, auch ein Mensch, der als kleines Kind irgendwie mit 7 oder so als Flüchtling nach Amerika gekommen ist.
Ja.
Und ich muss sagen, das, was er da präsentiert vor der Kamera, das ist halt auch seine Rolle im Film, ne? Also dieses immer das Positive sehen und trotzdem immer dran glauben. Und er hatte auch so eine schöne, herzliche Rolle, wo ihm wie gesagt wurde, dieses Positive sehen, das ist sein Weg, mit der Welt klarzukommen. Und das war auch der Teil, wo er mich bekommen, also wo mich Everything Everywhere All at Once bekommen hat. Also ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen.
10 von 10. Und ich habe auch einen Punkt dafür gekriegt, Timon.
Ja. Schade, dass Banshees da auch nicht abgeräumt hat. Ja. Die waren tatsächlich doppelt nominiert gewesen mit 2 Rollen.
Schon, ja. Also Brandon Gleeson und Barry Keoghan haben auch gut abgeliefert. Auf jeden Fall, also da auf jeden Fall Props dafür. Wir haben noch Brian Tyree Henry für Causeway, keine Ahnung, da sagt mir gar nichts, Alter, keine Ahnung, da wurde, glaube ich, auch nicht einmal drüber geredet während der Oscars. Und Judd Hirsch in die Fablemans, auch da weiß ich nicht, was der da gespielt hat, aber die drei waren halt auch für mich so die starken Kandidaten, aber alleine wegen ihm selbst, also alleine, ich stelle mir die Academy so vor, die dann vor der Liste sind und eigentlich würde ich schon gerne sehen, wie er reagiert, wenn er einen Oscar gewinnt. So, lass ihm den einfach mal geben. Das wäre schon, ach, es ist so herrlich, wirklich. Also wenn ihr ihn nicht kennt, gönntet euch mal, gucktet mal an, was wie er reagiert hat. Und
sowohl er als auch Brendan Fraser konnten es ja auch wirklich gar nicht fassen, dass sie gewonnen haben, ne?
Ja.
Lass uns direkt zur nächsten Kategorie kommen, die ähnlich ist, Best Actress in a Supporting Role, also quasi das weibliche Pendant dazu. Da waren nominiert aus Black Panther Angela Bassett. Hong Chau aus The Whale, Kerry Condon aus Banshees, habe ich nicht so gesehen.
Nee, das war
Jamie Lee Curtis.
War okay, aber ja.
Ja, Jamie Lee Curtis aus Everything Everywhere und Stephanie Hsu aus Everything Everywhere. Was hast du getippt? Genau.
Getippt habe ich tatsächlich Angela Bassett. Weil die hat halt also in Black Panther eine große Rolle gehabt. Die spielt ja da die Mutter vom Black Panther quasi, ne, so die quasi die amtierende Königin, die da quasi in dem Film zu sehen ist. Und sie hat da schon eine sehr starke Rolle gespielt und sehr stark abgeliefert. Und die hat halt schon eine längere Historie aus fantastischen Sachen, die sie gemacht hat und leider noch nie einen Oscar gewonnen. Deswegen war sie auch, glaube ich, viel der Favorit bei vielen. Gehofft habe ich aber tatsächlich auf Jamie Lee Curtis.
Die ja tatsächlich auch gewonnen hat dann, ne?
Absolut, ja. Das hat mich auch sehr gefreut, weil Jamie Lee Curtis, die ist halt, ich sag mal, die ist so Spartenfilm, ne? Die meisten, die jetzt gewonnen haben bei den, oder alle fast schon bei den Schauspielern, sind halt alles so, das sind halt keine Mainstream-Schauspieler, wobei Halloween sich zu Mainstream entwickelt hat, muss man bei Jamie Lee Curtis auch einfach sagen. Aber die hatte nie Filme, wo man sagt, okay, der ist Oscar-würdig, weißt du. Die Performance, wie sie da in Halloween schreien ist und sich dem Michael Myers stellt, da muss man jetzt einen Oscar für geben. Aber sie als Person ist einfach so total sympathisch. Sie wurde auch immer wieder eingeblendet bei den Oscars und man hat einfach angesehen, wie sie sich für jeden gefreut hat, der gewonnen hat. Das ist auch einfach, sie ist wirklich so mit dem Strahlen da gesessen und ach ja, toll, super, noch jemand hat gewonnen. Und deswegen habe ich es ihr auf jeden Fall gegönnt und ich freue mich auch, dass sie den abgeholt hat. Aber was hast du denn getippt?
Ja, ich kannte die eigentlich, also die ersten Berührungspunkte aus Freaky Friday damals. Ganz komisch. ich habe die wirklich überhaupt nicht gesehen als Oscar-Gewinnerin. Okay. Ich muss sagen, ihre Rolle war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das haut mich jetzt schauspielerisch hier aber komplett um. Wen ich nämlich ganz klar vorne gesehen habe, war Stephanie Hsu, also die Tochter aus Everything Everywhere All at Once, die hat das nämlich meiner Meinung nach, gleicher Film, viel, viel besser gespielt. Weil sie ja auch in diesem Multiversum eine zentrale Rolle gespielt hat. Und ja. Im Gegensatz zur Hauptdarstellerin hat sie das nämlich meiner Meinung nach stärker gemacht, weil sie immer andere Rollen gespielt hat. Also die, wie heißt sie, die Hauptdarstellerin, die jetzt gewonnen hat? Es tut mir leid, ich kenne die ganzen Namen alle noch nicht.
Welche, die jetzt bei Supporting Role gewonnen hat?
Nee, oder bei
Michelle Yeoh, meinst du?
Genau, ja. Die hat ja eigentlich immer sich gespielt in diesem Universum oder in diesen Multiversen. Ne? Sie ist von Multiversum zu Multiversum und war immer sie selber. Die Tochter war gefühlt immer wer anders. Mal war sie diese Tochter, die einfach nur gar keine Berührungspunkte damit hatte. Mal war sie diese übergeordnete Figur. Mal hat sie so getan, als wäre sie das, obwohl sie die andere wäre und so. Es gab diese Szene, wo die irgendwie dann wieder zurück waren und auf der Couch, wo sie dann auf der Couch lag, wo dann auch der Vater kurz reinkam. Und da hat sie so schnell zwischen diesen verschiedenen Rollen gewechselt. Und ich glaube, die, also wie alt ist sie? Die ist ja jetzt auch noch sehr, sehr jung. Und ich finde, die hat das so gut gespielt, dass ich auf die getippt hatte und die ganz klar vorne gesehen habe. Aber offensichtlich
Und das genau das liebe ich an den Oscars dieses Jahr. Du weißt es einfach nicht. Es sind so viele starke Leute dabei. Ne? Ich meine, Hong Chau bei The Whale, die, das ist ja die Pflegerin von dem Charakter von Brandon Fraser. Ich denke, die wird auch krass abgeliefert haben. Aber bei Jamie Lee Curtis ist es halt aus meiner Sicht so ein bisschen so, die wurde halt auch so, ist so ein Stückwerk auch lebenswert.
Ja,
ich glaube, die ist schon sehr beliebt in Hollywood. Ich glaube schon, dass sie viele, viele, also positive Vibes gibt an alle
aber die, um sie rum. Sie hat die Rolle jetzt nicht so krank gespielt, dass man sagt, boah, man muss dafür jetzt einen Oscar geben.
Nee, das, ja, also ich meine, sie hatte ja einen ähnlichen Aspekt, wie du gerade bei Stephanie Hsu gesagt hast.
Ich habe übrigens gerade gesehen, die ist 1990 geboren. Ich dachte, die wäre irgendwie 17 oder so.
17? Nee, die ist schon ein bisschen was älter. Aber du hattest ja auch den Faktor, ne, dass auch Jamie Lee Curtis irgendwie in jeder Phase da irgendwie was anderes spielen musste. Und was man halt auch ihr zugute halten muss, den Selbsthumor, den sie mitbringt. Du musst dich erstmal trauen, als ich sag mal, angesehene Schauspielerin in Hollywood so eine Rolle zu übernehmen. Also das bringt schon viel Humor und Selbstironie mit sich. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor, der in ihre Rolle reinspielt. Ich gebe dir recht, also schauspielerisch hätte wahrscheinlich am Ende auch Angela Bassett gewinnen müssen, aus meiner Sicht. Aber Jamie Lee Curtis wird wahrscheinlich nicht mehr viele Chancen kriegen, Oscar zu gewinnen. Und Angela Bassett ist da wahrscheinlich eher prädestiniert für, oder jetzt die anderen vielleicht haben halt auch wegen ihrem Alter mehr Chancen, noch mal in Filmen mitzuspielen, die dann doch eher Oscar-würdig sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, verstehe
Jamie Lee Curtis wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele heftig kranke Filme machen.
Schauen wir mal. Ne? Vielleicht ist ja diese Zeit, dass weibliche Darstellerinnen irgendwann im Alter aussortiert werden, weil sie dann nicht mehr irgendwie jung und frisch wirken.
Das ist so ein Bullshit.
Na, aber es war ja lange so.
Nein, jetzt nicht von dir. Ich meine jetzt nicht von dir. Ich meine diese Tatsache.
Genau, ich hoffe einfach, dass das vielleicht Blödsinn. Ein bisschen vorbei ist. Das war ja auch das Statement von Stephanie bei ihrer Dankesrede. Weil ja Männer immer noch keine Ahnung, wie alt ist Clint Eastwood, 95 oder was, der dritte immer noch Filme. Und bei Frauen ist man so, ah, warte, du bist über 40, ja, sorry, da können wir jetzt nichts mehr machen.
Das tschüss. Ist wirklich sowas von bescheuert. Aber man merkt halt schon, also auch wenn es leider nicht so schnell vorangeht, wie es vorangehen sollte, aber es ändert sich ja Gott sei Dank gerade auch was. Und es geht zumindest in die richtige Richtung.
Also das war, glaube ich, ein Jahr, was sehr viel dazu beigetragen hat, weil natürlich diese Leute dann auch in die Academy rutschen und dann immer weiter dafür sorgen, dass das aufbricht, diese Struktur.
Absolut, absolut.
Und vielleicht also, ist gesagt, es auch ganz gut, wenn Leute wie Harvey Weinstein da überhaupt keine Finger mehr im Spiel haben.
Ja, die raus und die coolen rein.
Ja,
und dann mal andere. Ja. Also du merkst halt, das hilft den Film ja auch. So, das ist doch geil, wenn Jamie Lee Curtis da als dicke Finanzbeamtin irgendwie hinter einem Schreibtisch sitzt und irgendwie, die muss nicht gut aussehen in dem Moment. Die muss einfach nur passen zu dieser Rolle und einfach irgendwie einen Mehrwert bieten. Und das hat sie geschafft und die anderen natürlich auch alle.
Ja.
Aber das ist, Hollywood ist da noch ein bisschen sehr komisch,
was gut. das angeht. Lass uns weitermachen. Wir haben noch einige Kategorien offen.
Einige Kategorien. Also erstmal zusammengefasst, vier wunderbare SchauspielerInnen gewonnen.
Ja.
Also absolut alle toll und ich bin wirklich froh, dass es so gekommen ist. Und daher können wir uns jetzt auf die kleineren Dinge wieder konzentrieren, wie zum Beispiel Animated Feature-Film.
Ja, habe ich nichts. Doch, ich habe Turning Red gesehen. Und ich hatte ja, ich fand den da so scheiße.
Okay.
Ja, auf den habe ich nicht getippt. Ich war sowieso etwas verwundert, warum der überhaupt nominiert war. Ich habe tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, das war so der, der am meisten Presse bekommen hat, auf Pinocchio getippt. Und zwar der von Guillermo del Toro. Guillermo, genau. Und nicht der komische mit Tom Hanks.
Also ich habe von den Filmen 3 von 5 gesehen. Also nominiert, können wir auch nochmal zusammenfassen, nominiert sind Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel, danke, ich bin Marcel the Shell with Shoes On, habe ich auch zuerst bei den Oscars was von gesehen, sah total knuffig aus, so eine ganz kleine Muschel mit Schuhen an, der durch die Länder streift.
Nein, das ist ja richtig niedlich.
Ja, ist super, super knuffig. Dann der gestiefelte Katerfilm, der neue, wo ich auch, als der nominiert wurde, dachte, okay, Bruder.
Aber der hat auch richtig gute Kritiken bekommen.
Ja, da gehe ich gleich nochmal, weil das ist einer der Filme, den ich gesehen habe. The Sea Beast, auch keine Ahnung. Und Turning Red, wo wir uns beide einig waren, dass der den Oscar verdient hat eigentlich. Nicht. Aber Disney, scheinbar muss Disney in jedem Jahr irgendwie nominiert sein, auch wenn die überhaupt gar keinen guten Film abgeliefert haben. Das ist, glaube ich, der Beweis jetzt dafür.
Ja, aber es gab doch noch dieses Strange World. Was war denn mit dem? Wo war der denn?
Ich glaube, der kam zu spät. Ich glaube, der war irgendwie Ende 22 oder Anfang 23. Der kam zu spät, aber auch der hätte wahrscheinlich nicht gewonnen, weil er auch nicht geil war. Also das hätte mich schon wirklich gekränkt. Wir hatten aber 2 unfassbar fantastische Nominierungen. Und zwar haben wir Guillermo del Toro's Pinocchio und Der gestiefelte Kater. Und ich habe mir beide Filme einen Abend vorher angeguckt und habe eigentlich nicht wirklich was erwartet, ehrlich gesagt. Pinocchio zum 20. Mal gucken und Der gestiefelte Kater bei dem Franchise, das Schreck-Franchise, war tot für mich. Also Schreck 4 und 5 waren scheiße. Der gestiefelte Kater hat mich überhaupt nicht abgeholt, der erste Film. Und mit dem habe ich dann am Ende auch angefangen. Puss in Boots, The Last Wish heißt er. Und Alter, hör auf zu lachen.
War geil, ne?
Der ist fantastisch, der Film. Der ist wirklich fantastisch. Also, ich erinnere mich an unsere letzte Folge, wo wir über Into the Spider-Verse gesprochen haben. Mhm. Der ist jetzt noch ein ganzes Stück davon weg. Aber, Alter, ich habe den Film geguckt, der Film war zu Ende und ich dachte mir, gib mir mehr. Ich will Schreck-Universum. Ich will mehr Schreck, ich will mehr andere Charaktere aus dem Universum. Die könnten. In dem Style könnten die MCU mit Schreck machen. Kein Scheiß jetzt. Also es macht wirklich Spaß. Der Film macht wirklich, wirklich Spaß. Die haben sich endlich mal wieder auch von der Story her auf Charaktere fokussiert, die wirklich witzig sind. Ursprünglich war ja auch mal der Aufhänger, dass Schreck in einer Märchenwelt lebt, wo ganz viele tausend verschiedene Märchencharaktere sind und die alle irgendwie so eine Eigenart haben und damit wurde ja gespielt und das haben die, glaube ich, irgendwann vergessen. Und jetzt war es so, du hattest halt der gestiefelten Kater als Hauptcharakter, der aus meiner Sicht halt eher uninteressant ist. Deswegen war der erste Teil auch so lame. Und jetzt kommt halt wieder dieses, er trifft auf andere Märchencharaktere und kommt in bescheuerte Situationen und hat irgendwie so eine Journey, die er bestreitet. Macht mega Spaß, der Film. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich habe aber tatsächlich auf Guillermo del Toro's Pinocchio getippt, weil den habe ich danach geguckt. Bruder, weißt du, was der Film ist?
Stop Motion ist das, oder?
Es ist ein Stop-Motion-Film und es ist ein Antikriegsfilm.
Ja, ich hatte ein bisschen was mitbekommen. Ich hatte es angefangen, ich hatte, glaube ich, die ersten 5 Minuten geguckt und dann war ich leider zu fertig und dachte mir, nee, also den jetzt so unwürdig gucken, dass ich irgendwann einpenne, ist auch nichts. Ich spare mir den auf, aber ich habe schon gehört, der soll wirklich gut sein.
Also ich bin ja, ich finde es immer sehr faszinierend, dass du sowas wie Pinocchio oder Alice im Wunderland hast. Eine Geschichte, die du kennst, die du auf so viele verschiedene Arten und Weisen erzählen kannst. Mhm. Und Guillermo del Toro hat jetzt nicht nur visuell mit seinem Team da unfassbar abgeliefert, also diese Stop-Motion-Geschichte sieht fantastisch aus, wunderschöner Film, aber gleichermaßen auch durch die Thematik, weil die haben Teile der eigentlichen Geschichte weggelassen und die Charaktere einfach mal ins faschistische Italien im Zweiten Weltkrieg geschmissen. Und haben
Zweiter
sowas
oder
wie
Erster
Kinder-
Weltkrieg?
Der Film fängt an, ist im Ersten Weltkrieg und dann irgendwann der Zweite. Okay. Also Geppetto verliert seinen Sohn im Ersten Weltkrieg und dann trauert er bis zum Zweiten Weltkrieg effektiv, um dann, dass er dann Pinocchio macht. Und es geht dann um sowas wie auch Kindersoldaten und diese ganze Thematik mit Diktatur und weiß der Geil. Also es ist wirklich unfassbar spannend, wie die diese Geschichte aufgearbeitet haben und auf jeden Fall eine Empfehlung. Also gönnt ihn euch auf Netflix. Zieht's euch rein, wirklich. Also, ja. Das, sorry für den Monolog, aber du hast ja leider nichts davon gesehen eigentlich. Nee,
aber beide Punkte. Und ich wollte nur kurz anmerken, es gibt Rückblenden am Anfang, wo Geppetto mit seinem Sohn ist. Und ich glaube, sein Sohn ist 10. Und Geppetto sieht aus wie 100. Also
ja, das war wirklich ein bisschen weird. Das, da gebe ich dir recht. Der hat doch relativ lange durchgehalten.
Sehr, sehr spät Mann. Vater geworden, der Mann. Naja.
ja, aber wie gesagt, Pinocchio hat gewonnen. Wir haben beide auf Pinocchio getippt. Und daher gibt's für jeden von uns ein Pünktchen.
Yes.
Schön.
Cinematografie, beste Kamera. Waren jawohl nominiert im Westen nichts Neues. Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, okay. Elvis.
Soll ich kurz sagen, was das ist? Ja, ganz kurz angerissen.
Elvis, Empire of Light und Tar. Was war das? Genau. Was war denn Bardo?
Bardo ist ein Film über einen Dokumentarfilmer.
Ah, okay.
Ist, glaube ich, keine echte Geschichte, ist auch eher so ein bisschen auch wieder auf so einen abgefahrenen Quäli-Charakter. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur einen Trailer gesehen, es wirkte so eher auf mich. Aber ja, und Empire of Light, muss ich auch sagen, keine Ahnung.
Kann man auf Netflix gucken, sehe ich gerade. Ja, war für mich relativ klar, ich hatte es.
Ja, brauchen wir nicht drüber reden eigentlich, oder?
Ich hatte früh genug prognostiziert, im Westen nichts Neues, habe ich natürlich getippt. Was hattest du gesagt?
Ich habe es auch predicted. Ich muss ehrlich sagen, ich war im Zwiespalt wegen Tar, weil ich habe den Film nicht gesehen, aber der Trailer sah wirklich auch fantastisch aus von den Kamerafahrten, von wie der Film eingefangen wurde, ne, mit welchen Bildern da gearbeitet wurde. Das ist ja quasi der Kern von Cinematografie, dass du visuell einfach beeindruckst. Aber man muss aber einfach sagen, wie ich es immer so schön sage, die haben wirklich Scheiße gefressen bei All Quiet on the Western Front. Also die haben die Kameramänner und daher absolut verdient.
Ja, und es war ja trotzdem, also es sah ja richtig, richtig gut aus. Es waren so viele Shots, auch Symmetrie und Bildkomposition und sowas, wo ich gedacht habe, ey geil, gut, das schön, dass ihr darauf geachtet habt. Also richtig, richtig schöne Bilder bei einem richtig schlimmen Thema. Das hat nochmal sehr viel rausgekitzelt. Ja. Also völlig verdient der Oscar. Und endlich mal ein Oscar, nicht nur internationaler Film, sondern auch in einer anderen Kategorie.
Yes, absolut. Und auch in so einer wichtigen Kategorie. Also das ist eigentlich so eine typische Hollywood-Kategorie, ne, wo man dann quasi sagt, da sind dann die Großmeister aus Hollywood, die dann da mit ihren Kamerafahrten brillieren. Aber nein, es hat, ich weiß nicht, James Friend klingt halt immer, ich weiß nicht, ich glaube, der kommt nicht aus Deutschland. Aber es ist zumindest ein deutscher Film, in dem dem das passiert ist. Ich sag mal, ja, ich muss ehrlich sagen, 1917 hat mir aber, was das angeht, doch einen Ticken noch besser. Also es ist immer schwierig, das nicht zu vergleichen, weißt du, was ich meine?
1917 hatte ja leider gar nicht so viel gewonnen, wie ich gedacht hatte. Ich gucke nochmal ganz kurz. 3 hatte der gewonnen. Das kann man.
Krass, also der.
Ja, es war halt das Jahr mit Parasite. Es war sehr. Ja, okay. Also Joker hatte 2, Parasite hatte 4, Once Upon a Time in Hollywood hatte 2 und dann hatte er halt 3.
Das ist auch ein starkes Jahr gewesen.
Ja, mega. Ja, aber beste Kamera hatte der damals auch gewonnen. 1917, ja, guck mal.
Na gut, okay, dann ist das ja, dann gönne ich unseren deutschen Kollegen auch diesen natürlich sehr.
Ja. Dann machen wir direkt, warte mal, wir hatten doch noch irgendwas.
Lass mal Filmediting machen, oder?
Ja, komm, machen wir.
Filmediting ist auch so eine Sache. Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, Tar und Top Gun zum ersten Mal jetzt auf unserer Liste.
Ich weiß gar nicht mehr, wer da gewonnen hat, aber ich habe getippt.
Ich weiß, wer gewonnen hat. Ach so, ja, sag jetzt mal, wen du getippt hast.
Ich habe getippt Everything, Everywhere, All at Once. Also dieses Multiversums-Ding, da zwischenschneiden, das zusammenzubringen in einer vernünftigen Art und Weise, dass man da durchblickt. Also fand ich schon, war Peak.
Also ganz kurz, ich habe ihn auch getippt, aber ich finde, also ich muss eine Sache sagen und die wird unser Zuhörer vielleicht nicht so interessieren wie dich, weil ich bin vom Stuhl gefallen. Dieser Film wurde im Homeoffice mit Adobe Premiere geschnitten. Der Cutter hat, also der jetzt gewonnen hat, der hat seine Timeline gepostet, wie der Film geschnitten aussieht in Adobe Premiere.
Oh, geil. Und
er sagt selber, it's a mess.
Ja, ja, ja.
Aber gerade das zeigt halt einfach, Bruder, den Film hätten wir auch schneiden können. Wir beide, wir kennen dieses Programm, wir hätten diesen Oscar gewinnen können. Also es ist nichts unmöglich mittlerweile, du kannst.
Oh shit, ich sehe es, ach du Scheiße.
Es ist einfach, es fühlt sich so nah an, verstehst du, was ich meine? Also gerade ich, ist kein Geheimnis, aber wenn ich irgendwann mal auf der Oscar-Bühne stehe und Oscar entgegnehme, egal für welche Kategorie, ist mir scheißegal, dann habe ich es erreicht, dann habe ich meinen Lebenstraum erreicht und da steht einfach einer, der sagt, ja, ich habe im Homeoffice so für mich alleine während der Corona-Zeit habe ich in Premiere diesen Film geschnitten und habe jetzt einen Oscar. Also es ist, ich lieb's einfach. Das ist, sind Geschichten, die machen mich einfach nur super happy und lassen dieses ganze Hollywood-System, diese Übermacht so ein Stück weit dich anfassen, so nahbar machen. Ne?
Am Ende, das liebe ich. Okay, ich habe es doch nicht gesehen. Es war, glaube ich, was anderes, was ich jetzt bei Google gesehen hatte. Aber am Ende ist es dann doch auch nur eine MP4, die irgendwo liegt und dann auf irgendeinen Stick gezogen wird oder bei WeTransfer verschickt wird.
Einfach nur geil. Also diese ganze Produktion des Films ist einfach nur so fantastisch. Du hast ja die beiden Daniels, die einfach mal, ja, irgendwie ein bisschen rumgesponnen haben, ein Buch geschrieben haben, haben einen Haufen weirder Schauspieler, die sie einfach toll fanden, reingeladen, die sich alle da gegenseitig gepusht haben. Dann hast du da einen Cutter, der einfach im Homeoffice alleine sitzt und sich dachte, ja, klar, schneide ich mal eben so, ach komm, mach ich mir noch einen Kaffee, ne? Das ist wirklich so absurd und dann sowas abzuliefern, fantastisch. Also, großartig.
Ja, fand ich auch schön. Auch teilweise, also, was für Universen man da hatte. Also allein dieses Steinuniversum. Wo die Charaktere einfach scheiß Steine waren. Allein das fand ich
jetzt,
so.
Jetzt spoiler nicht so viel. Das sind genau die Momente, wo du einfach dann da sitzt und denkst so, oh, ich lieb's, dass ich's nicht wusste.
Ich habe nichts gesagt. Okay, ich hab, komm, nehmen wir hier. Music, Original Score. Ich war ein bisschen verwirrt, aber es ist nicht Original Song, sondern besser Soundtrack, ne?
Genau, also der Score ist im Prinzip so einerseits natürlich der Soundtrack, aber andererseits auch so wiederkehrende Melodien, wie zum Beispiel bei All Quiet on the Western Front dieses
Ey, sehr gut nachgemacht, wirklich. Ja.
Danke.
Dann war noch Babylon, Banshees, Everything Everywhere und die Fabelmans. Ich hatte getippt auf die Fabelmans mit John Williams.
Ja, ich eigentlich auch.
Ich dachte, entweder du hast getippt oder hast nicht getippt. Fast.
Ich wollte es machen, habe ich aber nicht.
Ja, ich dachte, John Williams könnte so ein bisschen ein Patent auf den Oscar in der Kategorie haben. Fabelmanns nicht gesehen, aber ich dachte, komm, der wird schon irgendwas gewinnen. Da gibst du ihm den mal. Was hast du da getippt?
Ich hab mir auch wieder hier vorher alles angehört. Wie gesagt, ich gehe mal nochmal durch. All Quiet on the Western Front ist halt dieses, also da kannst du halt musikalisch nicht viel machen, aber durch dieses dramatische Theme und dieses, ne, also die ganze Untermalung des Films ist ja dann doch irgendwo ein Soundtrack entstanden. Babylon, 20er, 30er Jahre, Jazzmusik und Big Band und so weiter, auch eigentlich ganz geil. Banshees of Inisherin, sehr gut untermalt mit sehr einfacher Musik, mit Geige und leicht orchestral. Everything, Everywhere, All at Once. Weird, natürlich, wie auch in Fablemans, wie du schon sagtest, John Williams. Wobei, ich habe bei John Williams erst getippt und gedacht, so, machen wir. Hör ich mal rein, aber John Williams hat so viel bessere Sachen abgeliefert als das. Es ist halt einfach ein Klavierstück gewesen. Auch wenn ich gesagt habe, okay, ich tippe mal auf All Quiet on the Western Front, als dann die Kategorie kam und erwähnt wurde, dass John Williams 91 Jahre alt ist, dachte ich, okay, ich habe mich vertippt. Der wird safe diesen Oscar mitnehmen.
Du hast echt auf Everything, auf Im Westen nichts Neues getippt?
Ich habe auf Im Westen nichts Neues getippt, einfach weil dieser Soundtrack am einprägsamsten war für mich.
Das stimmt.
Das war so, dieser Sound, da kriegst du Gänsehaut. Da krieg ich Gänsehaut. Wenn dieser Sound kommt, dann weißt du, okay, jetzt passiert was wirklich Schlimmes in dem Film. Und da kann die Stimmung noch so gut sein, da können die Soldaten noch so fröhlich rumherspringen. Wenn dieser Sound kommt, dann gibt's ein verdammtes Problem. Und die Musik hat das perfekt untermalt. Und das ist ja auch im Prinzip der Kern von Original Score, von den Soundtracks. Die sollen die Stimmung des Films unfassbar perfekt einfangen und untermalen. Und das haben, glaube ich, alle geschafft, die nominiert waren. Aber der ist mir dann doch am ehesten im Kopf geblieben. Und deswegen habe ich auf ihn getippt.
Krass, gewonnen.
Den Punkt auch abgeholt.
Noch ein Oscar gewonnen, yes! Ich wollte noch kurz sagen,
jetzt, ne?
ich hatte es vergessen vorhin zu sagen, dass Felix Kammerer nicht als bester Hauptdarsteller nominiert wurde, habe ich nicht verstanden. Also ich finde, der hat das so, so gut gemacht in seinen jungen Jahren, erster Film und dann so eine Rolle so tragisch zu spielen, diese Leere am Ende einfach nur noch in seinen Augen.
Das ist aber, glaube ich, also ich glaube, die Academy gibt gerne noch, also die ist, glaube ich, bereit, diese Vielseitigkeit und Diversität in den kleineren Kategorien abzugeben. Aber die großen Kategorien, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin und bester Film,
aber eine Nominierung hätte ich da schon gesehen.
Ja, aber es ist immer noch sehr, sehr Hollywood Basis. Also die Nominierung kann ich verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch, wen haben wir denn hier, Actor, also Paul Mescal in Aftersun, wer ist das und was ist das für ein Film? Dann hättest du wirklich ihn da besser rein platzieren können. Ja. Aber ja, ich vielleicht kommt das irgendwann auch nochmal, dass dann sowas, weiß ich nicht, ob das dann. Aber ich gebe dir recht, ja. Ich höre mal auf zu reden jetzt, ne?
Na gut. Wir haben immer noch ein paar Kategorien. Es hört nicht auf. Komm hier, Best Directing.
Ja.
Da fand ich ganz, ganz schwierig.
Ja.
Wusste ich auch nicht so ganz, wem ich das geben soll, aber ich dachte, eigentlich eine sichere Bank. Dachte ich eigentlich auch so ein bisschen.
Ich eigentlich auch.
Du wirst wahrscheinlich auch getippt haben, Steven Spielberg für ja, Fabelmanns.
Genau. Ja. Also was ich beeindruckend fand bei der Kategorie ist, dass alle Regisseure, glaube ich, ihre Filme auch selber geschrieben haben. Mhm. Also es ist halt so eine Filmemacher-Kategorie diesmal gewesen. Und Steven Spielberg war es eigentlich für mich klar, weil der, ich weiß ich nicht, also ein Film über ihn selbst zu schreiben und zu regieren ist halt eigentlich Oscar-Bait ohne Ende. Aber ja.
Ja.
Gehofft habe ich übrigens Banshees.
Aber es wurde dann, ich weiß gar nicht, ach doch, hier, ja, doch, war ja klar.
Achso, ich dachte nur.
Ja, ich wollte jetzt mal nachgucken. Willst,
ich hab's ja hier alles markiert. Das Everything Everywhere All at Once hat gewonnen.
Ja, natürlich. Die beiden Jungs. Schön, herzlichen Glückwunsch.
Den 200. Oscar.
Ich hoffe, die werden noch viel tolles Zeug machen. Ich glaube, die können's.
Ich glaube, das wird ballern.
Und ich glaube, sie werden auch jetzt die Möglichkeit noch mehr dazu bekommen.
Und ich hoffe, die werden nicht mainstreamiger. Das ist meine Hoffnung.
Oder es werden halt Filme, die Mainstream werden, aber trotzdem so absurd bleiben. Das wäre eigentlich auch geil, dass das eine neue Nische von Film ist. Weißt du, so wie Tarantino.
Die definieren einfach neuen Mainstream.
Ja. Genau, so wie Tarantino halt immer so die Mega-Kultfilme macht und so machen die jetzt so dieses abgefuckte Zeug.
Das wäre geil. Oh, mehr solcher Filme, bitte, 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 bitte. Und dann auch bitte besetzen, wie sie es jetzt besetzt haben. Also die haben ja, ich weiß nicht, ob sie es nicht konnten oder nicht wollten, aber das sind ja größtenteils nur so wirklich Nischenschauspieler gewesen,
ja,
die einfach toll, mega Talent mitgebracht haben.
Ne? Eben, also dieses ständige, ja, wir müssen jetzt hier noch The Rock reinpacken, weil der bringt dann an der Kasse, pack einfach Leute rein, die gut schauspielen können, fertig.
Ja, so. The Rock ist auf jeden Fall kein Garant mehr, wenn man sich die letzten Zahlen so anguckt.
Und ich sehe gerade, hat auch nur geschätzt 25 Millionen gekostet. Also alles so Filme, wo du dir denkst, ey, da verbrennen manche anderen Millionen. Und die packen da was zusammen für die paar Millionchen, was sich so viel mehr rentiert.
Ich find's toll. Also die Oscars dieses Jahr haben einfach gezeigt, auch Pinocchio. Es hat einfach gezeigt, das Kino lebt. Das Kino lebt. Es geht nicht immer nur um Zahlen. Es geht auch einfach um Herz, um gute Ideen. Also bitte mehr. Warum? Warum muss es immer?
Ja, wir haben den Grundstein, glaube ich, gelegt.
Ja, und jetzt gerade in der MCU-Thematik, die wir jetzt seit Wochen besprechen, das wirklich nur noch lutscht, was da abgeliefert wird. ich gucke mir lieber noch ein Everything Everywhere All at Once an, als den 200. MCU-Film.
Guck mal, ich weiß nicht, habe ich es gerade schon gesagt, oder habe ich es mir nur gedacht, wie viel Multiversum in diesem Film drin war und wie wenig Multiversum in Doctor Strange. Also so 3-4 Ebenen. Und hier haben wir innerhalb von 5 Sekunden 200 gehabt, gefühlt.
Ja. Aber meine Hoffnung stirbt halt nicht. Ich sag's ja einfach. Ach, das sind solche Filme, nein, die mir zeigen. Ja, lass mich doch hoffen. Lass meine Hoffnung nicht sterben.
Manchmal muss man das Räder am Straßenrand tot liegen lassen, wenn es da schon angefahren wurde. Und dann. Nein, dann nimmt man das neue. Ja,
was willst du denn sonst mit dem Reh machen? Willst du das auf Huckepack in den Krankenhaus tragen?
Nein, Noterschießen dann. Aber wenn es doch was Besseres, Neues gibt, dann nehmen wir doch lieber das und lassen das Alter.
Auf jeden Fall. Originals sind grundlegend besser als Fortsetzungen. Also, naja, außer das Original ist scheiße, dann natürlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, machen wir weiter.
Stark.
Nächste Kategorie.
Ja, komm hier. Adapted Screenplay, also bestes adaptiertes Drehbuch.
Yes.
Also eine Vorlage gab es für das Drehbuch. Ich habe getippt, im Westen nichts Neues. Ich dachte, so viele Nominierungen, wie der haben wird, die finden den schon gut. Und das war eine Kategorie, da hätte man schon durchaus was abräumen können gegen Glass Onion.
Ja.
Weiß ich auch nicht, wo da die Originalvorlage war, aber okay. Living, Top Gun Maverick und Women Talking.
Ja, ganz kurz drauf eingegangen, All Quiet on the Western Front ist ein Remake aus den 30er Jahren, basiert aber eigentlich auf einem, nicht ein Roman, aber halt so eine Erzählung oder einem kleinen Büchlein, wie heißt das nochmal?
Es ist doch
egal.
Ist doch ein Roman, oder?
Ist das ein Roman tatsächlich? Ich dachte eher, das ist so ein, keine Ahnung.
Warte mal, ich guck jetzt mal ganz kurz, aber von Erich Maria Remarque ist das, glaube ich, ein Roman, steht hier, ja.
Okay, wenn es ein Roman ist, dann habe ich mich einfach verhört. Glass Onion finde ich tatsächlich interessant, dass das kein Original ist, muss ich ehrlich sagen.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Da weiß ich auch gar nicht, worauf es basieren soll. Living ist ja ein Remake auf gut Deutsch, aber nochmal eine andere Sichtweise von einem japanischen Itzarako. Sorry, dass ich den nicht ausspreche, könnt ihr ja googeln. Aber ist eine britische Version von einem japanischen Film. Top Gun Maverick basiert ja auch ursprünglich auf einem Buch oder auf Charakteren aus einem Buch.
Auf Planes von Disney.
Genau. Und Woman Talking ist, glaube ich, auch irgendwie ein Buch gewesen oder ein Theaterstück oder ich frage mich nicht.
Bei Glass Onion steht im Wikipedia-Artikel als Inspirationsquelle des tropischen Wudunits dienten Werke wie Das Böse unter der Sonne und Sheila.
Aber das finde ich wirklich toll, dass dann sowas auch dann als Adapted verkauft wird und nicht als Original, weil Rian Johnson hätte auch einfach sagen können, ich habe mir das alles selber ausgedacht. Ja. Dass das halt trotzdem als Adapted dann gilt. Wie auch immer, gehofft habe ich Glass Onion.
Echt? Okay.
Ja, also nicht getippt, ich hab's gehofft, weil ich den mochte ich schon sehr.
Ich dachte, dieses alte deutsche Buch, was so oft neu verfilmt wurde, was so erfolgreich war, wenn sie das nochmal in gut hinbekommen als Drehbuch, dass das Oscar-würdig ist. Aber gewonnen hat die Aussprache, Women Talking. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, und da habe ich auch kann ich mir jetzt einen Punkt aufschreiben, weil das habe ich nämlich getippt.
Ach, das gibt's doch nicht, ey.
Ich hab's getippt. Es lag einfach daran, ich habe mir den Trailer angeguckt und es war für mich fast schon eine klare Sache, einfach deswegen, weil es ein sehr feministischer Film ist, der von einer Frau geschrieben wurde mit sehr starken weiblichen Charakteren und weiblichen Schauspielern. Ja, gut. Und mir war, also das ist jetzt nicht böse gemeint und das ist jetzt auch nicht so sichere Sache oder so. Ich glaube auch nicht, dass der Film gewonnen hat, weil genau diese Thematiken da sternen. Aber das hat natürlich mit reingespielt. Da der halt auch als bester Film nominiert war. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich habe irgendwie schon vermutet, da ist irgendwas im Argen, da muss ja irgendwas dran sein. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn er gewinnt, dann wahrscheinlich in so einer Nische und dann wahrscheinlich bei Writing, weil es ja auch viel mit Dialogen, also es ist ja viel ne, Drama, Gespräche, das können wir wahrscheinlich auch auf eine Theaterbühne bringen, das Ganze. Und deswegen habe ich da auf Woman Talking getippt.
Na gut, schade. Hast du wieder einen Punkt geholt?
Nee, nicht schade. Ich hab einen Punkt geholt.
Ja, schade für mich.
Wunderbare Sache.
Visuelle Effekte. Vorletzte Kategorie, die wir hatten in unserem Tippspiel. Hatten wir alle?
Ach so, eine Sache müssen wir vielleicht noch mal kurz erwähnen. Wir haben jetzt nicht alle Kategorien genommen. Ne? Wir haben jetzt sowas wie Dokumentarfilme und dokumentarischer Kurzfilm und Kurzfilm und so weiter haben wir mal weggelassen, weil es, also A, hat uns das beide nicht so interessiert. Es ist nicht eine Thematik, die uns hier im Podcast irgendwie, die irgendwie relevant wäre, deswegen haben wir, um Zeit zu sparen, da ein paar auch weggelassen.
Ja, und wir sind schon bei anderthalb Stunden hier, von daher, sonst hätten wir noch
ja, die Oscars Stunde. Gehen 8,5 Stunden oder 9 oder 12, irgendwie so.
Oder
sind wir ja noch gut Tage. Dabei eigentlich.
Visuelle Effekte haben wir, im Westen nichts Neues, Avatar, Way of Water, Batman, Black Panther und Top Gun Maverick. Fand ich eine Kategorie, wo auch mal einer gewinnen könnte, der sonst nicht so präsent ist oder eher so Popcorn-Kino. Ja, oder?
Ja.
Und ich dachte, er ist nominiert und vielleicht räumt er tatsächlich mal was ab. Top Gun Maverick, habe ich beste visuelle Effekte getippt. Tom Cruise im Kampfjet tatsächlich wirklich geflogen und dabei gefilmt worden. Dachte ich, komm, da geben sie doch vielleicht einen Oscar für.
Prinzipiell kein schlechter Ansatz, aber man muss halt einfach sagen, die Konkurrenz wieder heftig. Also Visual Effects ist ja nicht nur CGI, sondern es ist ja, ne, also ist jetzt nicht für dich erklärt, sondern allgemein nochmal erklärt, Visual Effects heißt ja nicht nur CGI, sondern auch so Stunt-Effekte, Explosionen, allgemein Design von solchen Effekten. Und da hattest du natürlich schon wirklich stark, also All Quiet on Western Front, halt diese Kriegsbombeneinschläge und so weiter, die ganzen Stunts drumherum. Jetzt habe ich nicht verrutscht da. Avatar hast du natürlich extrem heftiges CGI. Also wenn man eine Sache bei Avatar positiv hervorheben sollte und kann, ist es das Visuelle. The Batman hat halt, also wer den Film visuell nicht ansprechend fand, da weiß ich auch nicht mehr, was da schiefgelaufen ist. Also gerade, da fängt's ja schon bei dem Auto an. Also die haben auch wieder dieses Video mit dem QR-Code, haben sie drüber geredet, wie sie das Design von dem Auto gestaltet haben. dass es mehrere Batmobile gab, die in verschiedenen Situationen zum Einsatz gekommen sind. Ne? Manchmal einer, der dann geflogen ist, der hatte dann so eine höhere Aufhängung, an was die da alles denken mussten, ist schon krass. Das ist halt Black Panther, auch da Wakanda, aus meiner Sicht halt mal wieder endlich ein schön aussehender Marvel-Film. Die letzten waren ja wirklich Grütze, aber da Wakanda zum Leben zu erwecken, auch nicht so einfach. Und wie du schon sagst, Top Gun. Aber ich habe natürlich auf Avatar getippt, weil es war klar, dass Avatar gewinnt, weil ich weiß es nicht. Für mich war es einfach klar, weil niemand hat gesagt, boah, All Quiet on Western Front, hast du die visuellen Effekte gesehen?
Ja, okay.
Oder
ja,
Batman, die visuellen Effekte bei Batman haben mir besonders gut gefallen. Avatar war es also wenn die gewinnen, dann in der Kategorie. Deswegen habe ich das getippt und Avatar hat auch gewonnen.
Ich meine, mein Ansatz war ja gut, leider beim falschen Film, aber dieses für eine Kategorie dann doch nochmal einen Oscar kriegen, haben sie was geholt.
Und Gott sei Dank gewinnt diesen Oscar da nicht James Cameron, sondern Joey Leteri, Richard Banaham, Eric Sainton und Daniel Barrett, die, ich weiß nicht, ob die stellvertretend für die ganzen Studios da waren oder inwiefern die Wellen hat ja nicht zu viert da gewuppt haben.
Doch, alles aber, zu Hause, haben sie sich mit Pritt und weißen Bastelkleber alles zusammen gebastelt.
Ja, und ich finde schön, dass sie gewonnen haben, weil am Ende ist halt das CGI-Team, ne, die Animatoren, die dahinter stecken, das sind die, die sich den Arsch aufgerissen haben für den Film. Also kannst du mir nicht erzählen, dass James Cameron da verzweifelt ist an dem Drehbuch, weil dieser Twist, mir fällt einfach nicht ein, wie ich diesen Twist gestalten soll, damit alle so beeindruckt werden. Er hat keine Ahnung.
Ja, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass er gesagt wurde, ja, wir drehen jetzt einfach 8 Stunden und dann schnibbelt ihr mal weg.
Ja, es kommt ja also, nur, das ist beim zweiten Teil, das ist nicht beim ersten, das kommt jetzt erst.
Ach so, also, ja, stimmt. Ja,
beim dritten
nicht. Ihr animiert alles und dann schneide ich das weg, was ich nicht möchte.
Oh Mann. Der Typ ist wirklich größenwahnsinnig.
Man muss aber sagen, also ich glaube, das sind auch Jobs, die nicht immer so geil bezahlt werden, auch Make-up und so. Also wenn du nicht zur absoluten Peak-Riege gehörst, dann ist das auch immer ein bisschen Kampf in der Branche. Und da kann so ein Oscar wirklich sehr, sehr großer Karriereboost sein und dafür sorgen, dass man auch vernünftige Jobs bekommt, die dann auch gut bezahlt werden und potenziell diese Leute ja dann für andere Projekte geholt werden, dass wir wieder was Schönes für die Augen bekommen.
Das ist es, ja. Und ist ja leider gerade Krise in Visual Effects Departments, dass da wirklich die Überstunden schieben, die nicht bezahlt werden und da unter Bedingungen arbeiten müssen, die wirklich komplett bescheuert sind, weil wieder irgendein toller The Rock-Film kommen soll, wo alles irgendwie in einer visuellen, digitalen Welt stattfindet oder der zigste Marvel-Film oder also da muss auch was passieren. Das weiß ich auch nicht, was das werden soll, aber naja.
Ja. Gut, und letzte Kategorie haben wir noch, ne? Dann sind wir tatsächlich mit unserem
Tippspiel durch. Ja.
Bester Sound.
Das ist wirklich eine beschissene Kategorie zum Aufhören, ehrlich gesagt.
Finde ich überhaupt nicht. Im Westen nichts Neues. Avatar, Batman, Elvis und Top Gun Maverick. Also wenn ihr super Ton haben wollt, wenn ihr sagt, oh, ich will den besten Ton, ich will nichts mehr angucken, aber hören will ich super, dann ist diese Kategorie genau was für euch. Was hast du denn getippt?
Ich habe Elvis getippt.
Ja, verstehe ich.
Weil es ein Musikfilm ist. Ja, genau.
Ich hatte getippt, im Westen nichts Neues.
Ja, also auch da wieder, ich liebe mittlerweile diese kleinen Kategorien, ne, wo wirklich Leute sich wirklich Gedanken machen müssen, wie sie einen Film vom Sound her auch gestalten. Da achtet doch kein Schwein drauf aktiv. So, wie klingt das scheiß Batmobil? Es gibt kein Batmobil. Aber wie klingt das Batmobil? Dann muss sich irgendjemand überlegen oder muss gefühlt jeden Schuss da einzeln irgendwie als Sounddatei irgendwie einfügen. Also ich arbeite ja gerade an meinem Hörspiel und Sounddesign ist wirklich heftig anstrengend und kompliziert. Also das unterschätzt man wirklich oft und deswegen auch da All Quiet on the Western Front, Avatar, Batman, Elvis und Top Gun sind nominiert.
Ach, ich hatte ja gesagt, gerade schon.
Entschuldigung.
Aber Tonschnitt gibt's gar nicht mehr, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Naja, es gibt ja auch so neben den Oscars noch mal so ein Technical Oscars, Academy Awards für die technischen Aspekte. Und ich glaube, das ist dahin irgendwie gerutscht.
Naja. Aber auch eine Kategorie, wo relativ überraschend einer gewonnen hat, nämlich Top Gun Maverick. Ja. Was hast du getippt? Du hast Elvis, genau.
Elvis, was hast du getippt?
Ja, im Westen nichts Neues, schade.
Ach ja, stimmt. Warum? Alter, ich habe schon wieder alles vergessen, was du gerade gesagt hast. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen?
Also wie gesagt, wenn ihr was Tolles hören wollt, guckt euch einfach Top Gun Maverick
hat den besten Sound, den brauchen wir nicht mal gucken. Dann kannst du einfach beim Kochen nebenbei einfach über der Kopfhörer dann hören.
Genau, ja, das war unser Tippspiel. Jetzt kannst du einmal revealen, ich glaube, du liegst vorne, oder?
Ich habe 10 Punkte, du hast 6. Also danke, danke. Oh,
ja, danke. Herzlichen Glückwunsch.
Ich weiß gar nicht, wie viele Kategorien hatten wir denn? Ich glaube 15, 20, 1, 2, 3. Ach, ist auch egal. Ich habe 10 Punkte.
Stark, fast damit, doppelt so viel wie ich.
Ich bin Academy Master, so ja. nenne ich mich jetzt. Das ist ein offizieller Titel.
Aber?
Ja, schön, hat Spaß gemacht.
Alles in allem kann man, also erstmal ist es auch spannender, wenn man tippt, kann ja. man sagen. Und im Westen nichts Neues, 4 Oscars insgesamt. Leider, leider, Banshees gar keinen gewonnen, fand ich sehr, sehr schade.
Ja, auf jeden Fall.
Fabelmans ja. und Tar, die wir beide gewonnen. Nicht geguckt haben, auch gar nichts gewonnen. Aber also Deutschland 4 Oscars, muss man sagen, wenn das
Everything
jetzt nicht so
ein, Everywhere hat 9, nee, 7. 7,
ja. 7 aber gewonnen. Wenn das nicht so ein One-Shot ist, sondern vielleicht kann man da ja wirklich drauf aufbauen, dass wir mehr vernünftigen Shit produziert
können. Ich hoffe. Komplett zusammengefasst übrigens, super viele Rekorde jetzt gebrochen. Also Michelle Yeoh ist die erste, glaube ich, asiatische Frau, die in der Kategorie beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Everything Everywhere All at Once hat, wenn ich es richtig verstanden habe, aktuell den Weltrekord in den meisten gewonnenen Awards überhaupt. Genau, also nicht ja. in den Oscars, sondern auch Golden Globes und so weiter und so fort. Ja, also super viele Neueinsteiger, die noch nie was gewonnen haben. Mega viele Geheimtipps, die jetzt da bei rumgekommen sind und so weiter. Also für mich wirklich, also seit langem mal wieder großartige Oscar-Verleihung und tolle Filme, die dahinter stehen. Und auf jeden Fall, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man einfach mal in die Kiste greift, einen Film rauszieht aus dem Nominierten und sich den mal reinzieht.
Dann hört euch einfach Top Gun Maverick an, dann habt ihr.
Hört euch Top Gun Maverick an. Ich hoffe, die bringen Hörbuch raus.
Mit, oh, das wäre toll.
Ohne Stimmen, aber nur mit Sounds. Das ist der ganze Film nur mit Soundeffekten.
Ja, ich bin gespannt. Also, schöne Entwicklung, ja. dass es nicht nur um irgendwie so eine blöde Aktion von Will Smith geht, sondern endlich ja, mal wieder die Filme im danke. Vordergrund stehen. So viele humble, dankbare Gewinner, die da irgendwie was abgeräumt haben, wo man denen das echt wünscht, auch oder im Nachhinein sagt, ey, klar, das verdiente Gewinner, ich wünsche denen alles Glück. Also yes. Sehr, sehr schön.
Mega, mega, mega. Ich freue mich auf nächstes Jahr, weil genau das ist der Punkt, deswegen gucken wir die Oscars und nicht wegen Will Smith, der Chris Rock ins Gesicht schlägt, dafür gucken wir Filme und dafür gucken wir die Oscars für die Gewinner, für tolle Sachen, die das Leben schöner machen
ja.
und so weiter. Ich bin jetzt auch durch nach 1 Stunde 40. Das war eine Reise. Schön, dass du das mit mir mitgemacht hast, Timon.
Gerne.
Wir hören uns dann am nächsten Montag wieder mit der Folge von letzter Woche. und da geht's dann weiter mit unserer Top-List. Denn falls ihr gerade reinschaltet und zum ersten Mal uns zuhört, wir besprechen die Top 250 besten Filme aller Zeiten auf IMDb, auf der IMDb-Top-List. Und da gibt's dann nächste Woche den nächsten Film inklusive Besprechung diverser Dinge, die wir sowieso nebenbei noch so geguckt haben, allgemein.
Yes.
Und so weiter.
Also, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüssi.
Tschüss.